Hallo und herzlich willkommen zum Stahlwerk Doppelpass. So, 31. Spieltag und die ersten Entscheidungen sind gefallen. Gratulation an den FC Bayern München, der 10. deutsche Meistertitel in Folge. Das muss man sich erstmal vorstellen. Gestern Musiala mit dem entscheidenden 3:1 gegen Borussia Dortmund. Dann gab es natürlich auch die obligatorische Bierdusche für Julian Nagelsmann. Er hat sich besonders gefreut über seinen ersten großen Titel. Spannend ist es im Kampf um Europa, das muss man ganz klar sagen. Erst FC Köln mischt da noch mit. Gestern ein 3:1 gegen Arminia Bielefeld. Und Union dreht die Partie in Leipzig kurz vor Schluss und gewinnt 2:1. Also die Eisernen auch mit richtig großen Chancen. Tränen gab es dafür in Fürth, nämlich bei Rashid Azouzi, beim Manager der Spielvereinigung. Das Abenteuer Bundesliga, erste Bundesliga nach einem Jahr, ist schon wieder beendet. Ja, hier sehen wir, wird getröstet, aber sie haben sich teuer verkauft. Und auch ganz eng wird es für Arminia Bielefeld. In diesem Moment 17. Wir sprechen mit dem sportlichen Leiter, mit Samir Arabi. Unter der Woche wurde ja der Trainer gewechselt. Gestern hat es zumindest noch nichts gebracht. Und die spannendste zweite Liga aller Zeiten, die wollen wir natürlich auch noch ein wenig beleuchten. Gestern mal wieder ein Dämpfer, nach langer Zeit, für Schalke 04. Erste Niederlage für den Interimstrainer Mike Büskens. Und auch im Abendspiel hat Pauli Federn gelassen gegen Darmstadt. Also es wird ganz, ganz eng. Und er war live dabei im Stadion. Denn er ist Markenbotschafter beim FC St. Pauli. Hier ist Ewald Lien. Ja. Von Adeln und Bent. Herzlich willkommen.
Tag zusammen.
Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn du nicht deine Kladde mitgehabt hättest.
Ja, gerne.
Was hast du gestern reingeschrieben nach dem Spiel?
Nach dem Spiel nicht mehr viel. Während des Spiels schreibe ich was rein, um das zu verstehen, was da passiert und um auch irgendwelche Signale noch zu senden, die virtuell vielleicht da unten ankommen. Nicht nur Beschimpfungen, sondern so Ideen. Aber es hat dann leider nicht mehr gereicht bei unserem Spiel.
Ja, bei eurem Spiel, also St. Pauli gegen Darmstadt, das wird jetzt eine ganz enge Kiste, haben wir eben schon angesprochen. Du wärst ja auch mal fast deutscher Meister geworden, ne? In der Saison 77-78.
Ja.
Wir haben sogar eine Szene aus diesem letzten Spiel gegen Borussia Dortmund. Du für Borussia Mönchengladbach. Das 11:0 hast du erzielt.
Ja, 11 ist meine Lieblingszahl.
War der höchste Bundesliga-Sieg aller Zeiten, glaube ich. Ne?
Der höchste Bundesliga-Sieg aller
Zeiten. Wie viele Tore haben gefehlt, Ewald?
Wie viele Tore? 5 am Ende. Und das lag am FC St. Pauli. Weil der FC St. Pauli seinerzeit in dem das Spiel gegen den ersten FC Köln hatte, am letzten Spieltag, immer am Millerntor gespielt hat. Im Volksparkstadion gespielt hat, aber an dem Tag am Millerntor spielen wollte. Und dann hat Karl-Heinz Thielen angerufen und hat gesagt, was soll das? Weil er wusste, dass sie dort am Millerntor stärker sind und kein Spiel verloren haben. Dann hat er denen 15.000 Tickets abgekauft fürs Volksparkstadion. Nur mal so als Information. Ne? Und dann sind sie ins Volksparkstadion gegangen und haben 5:0 gewonnen. Das sind die 5 Tore, die uns gefehlt haben.
Ja, aber hat er clever gemacht an der Stelle, muss man ja sagen.
Ja.
So. Meine Gäste heute Morgen. Er weiß, wie man Abstieg verhindert, hat das entscheidende Tor damals für Eintracht Frankfurt geschossen. Jan-Arge Fjørtoft, herzlich willkommen.
Hallo.
Der Matchplan-Moderator bei Sky, Jan Henkel.
Hallo, guten Morgen.
Unser Sport1-Chefreporter Patrick Berger.
Schönen guten Morgen, hallo.
Der Sportchef vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Heiko Ostendorf. So, und ich wiederhole es immer gerne, er ist nicht nur unser Sport1-Experte, sondern wir haben auch eine Fahrgemeinschaft. Er macht immer die Schnittchen und ich fahre an der Stelle. Stefan Effenberg.
Guten Morgen, guten Morgen.
So, das tut mir leid, meine Herren, aber das Beste kommt zum Schluss. Lächelt sie mich an. Gestern noch im Einsatz, heute schon wieder hier. Jana, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja.
Ja, Meistertitel Nummer 10 in Serie also für die Bayern. Aber das war schon ein ganz besonderer, denn zuvor schaffte das tatsächlich kein anderes Team in den Top 5 Ligen Europas, 10 in Serie zu sammeln. Wir haben gerade gehört, die Nummer 11 ist die Lieblingszahl von Ewald Lienen. Vielleicht jetzt auch die von Thomas Müller, denn es war auch der 11. Meistertitel an der Zahl für ihn. Das sind schon wirklich tolle, beeindruckende Zahlen auf Seiten der Bayern. Auf der anderen Seite bedeutet das, und das ist dann eben die Kehrseite der Medaille, auch für die Bundesliga, vor allem eins, und zwar Langeweile. Klar, das können wir den Bayern jetzt nicht zum Vorwurf machen, vor allem, weil sie in dieser Saison eigentlich oft genug gepatzt haben. Aber dann müssen es eben auch mal andere Vereine wie der BVB, RB und Co. auch mal nutzen. Und deswegen stellen wir heute die Frage der Woche. Abo-Meister Bayern, wird die Dominanz in den kommenden Jahren endlich beendet? Diskutieren Sie gerne mit auf Twitter, wie immer, oder rufen Sie uns an am Dopafon. Die Nummer ist die 01379011011.
Danke, Jana. So, auch wenn wir uns ein bisschen doppeln, also 10. deutsche Meisterschaft in Folge, haben wir schon gesagt. Das ist Rekord in den Top-Ligen in Europa. Allerdings ist die Konkurrenz in der Bundesliga auch nicht ganz so groß. Und deswegen ist die Stimmung ein wenig getrübt.
Sie haben sich ja doch gefreut. Allen Unkenrufen von Uli Hoeneß zum Trotz, der vor dem Spiel befürchtet hatte, dass die 10. Meisterschaft niemanden mehr von den Sitzen reißen würde, war die Titelfeier im eigenen Stadion eine weitaus weniger trockene Angelegenheit als vermutet. Trotzdem, mit der Meisterschaft hat Bayern München bestenfalls ein Minimalziel erreicht. Doch weil der erste Titel immer unvergessen bleiben wird und weil der 10. Titel in Serie immerhin gegen den größten Rivalen gesichert werden konnte, kam fast noch Feststimmung auf. Ein Shampoos auf der Tribüne, etwas Deftigeres auf dem Rasen. Die Liga hat allerdings keinen Grund zum Feiern. Denn die Dauermeisterschaft der Bayern macht das Gesamtprodukt immer langweiliger. Nirgendwo in Europas Top-Ligen ist der Titelkampf so vorhersehbar wie bei uns. Die Partylaune der 75.000 hat das kaum beeinträchtigt. Wir fragen daher, war die Serienmeisterschaft der Bayern jetzt doch emotionaler als gedacht?
Ja, ihr wart ja fast alle im Stadion. Ewald war auf St. Pauli, ich war hier. Stefan, wie war es denn? Wie war die Stimmung?
Ja, die Stimmung war logischerweise gut. Und ich glaube auch, dass Thomas Müller oder Manuel Neuer, dass auch die 10. Meisterschaft etwas Besonderes ist. Sie haben sich verdient allergrößten Respekt davor. Und das sollte gestern auch nicht irgendwie getrübt werden durch vielleicht die Pokalniederlage oder das Aus in der Champions League. Gestern war ein großer Tag für den FC Bayern und von meiner Seite auch wirklich herzlichen Glückwunsch und großen Respekt.
Habt ihr es auch so empfunden?
Ja, kann man. Also erstmal ist, glaube ich, das Wichtigste, was Stefan gerade gesagt hat, Glückwunsch. Und das hat vorher noch keiner geschafft. Aber wenn du auf die Frage zurückzukommen, nach der Emotionalität fragst, die habe ich gestern eher in anderen Stadien dann gesehen, auch wenn man da logischerweise das nur vom Fernsehen transportiert bekommen hat. Aber ich war jetzt auch im Stadion und Gänsehaut hatte ich eigentlich nur, weil es bitterkalt war irgendwie auf der Tribüne. Man kann den Bayern es nicht vorwerfen, finde ich, als Letztes. Ja, und ich hab den Spielern die Freude auch abgenommen. Aber das Ganze drumherum ist natürlich nach 10 Titeln ein bisschen, naja, gegessen, würde ich mal sagen. Und die große Frage ist, wäre das in Dortmund nach 10 Titeln oder in Köln anders?
Ja, aber das ist interessant, weil wir diskutieren ja, warum die gewinnen immer. Also man hat ja auch gestern
oft,
du weißt es ja, aber immer öfter. aber das ist ja so, man kann ja keinen Vorwurf machen auf Bayern, dass die besser sind als alle anderen. Da müssen die anderen besser werden. Also Bayern können ja das nicht machen. Und gestern im Stadion, vielleicht war das nur ein Meisterschaft, aber trotzdem hat es gestern auch gezeigt, diese DNA von Bayern, diese Kultur, die haben sich gegen Dortmund, und die sitzen ja viele Dortmunder hier, die sind die Challengers. Vor dem Saison hat man gesagt, dass der Kader von Bayern nicht breit genug war. Trotzdem haben die geschafft. Es ist 12 Punkte Vorsprung und das muss man erstmal, riesen Respekt vor diesem Kultur bei Bayern, und da müssen die anderen schauen, dass die besser werden.
Mhm. Ewald, was ist dieser Titel wert? Wie würdest du das als Außenstehender betrachten?
Also ich bin eigentlich nicht so sehr darauf fokussiert, wer Titel gewinnt. Ich weiß, dass man immer danach schielt, wer wird jetzt Meister. Also wenn wir immer nur auf die Titel schielen, dann vergessen wir auch, wie viele tolle Spiele es gibt ansonsten. Also ich meine, in den Titelkampf wird wahrscheinlich nicht demnächst Mainz und Augsburg und wer auch immer eingreifen. Was sollen die denn alle machen? Wir reden immer nur davon, wer wird deutscher Meister. Aber was machen die anderen, die anderen 16 Vereine? Vielleicht hast du Dortmund und Leipzig im Moment, die konkurrieren könnten. Mhm. Angenommen, wir kriegen es hin, dass die jetzt konkurrieren könnten. Was verändert sich dann? Ich finde, dass der Blick auf den Fußball sich generell verändern muss und wir nicht immer nur gucken, wer gewinnt ganz oben, sondern es gibt viele Dinge da. Ich hoffe, dass wir da gleich mal drüber reden
können. Ein bisschen Spannung ist aber nicht verkehrt.
Ja. Nein, das ist nicht verkehrt, aber die Frage ist, zu welchem Preis und wo wollen wir eigentlich generell hin mit unserem Fußball?
Ich glaube, für eine Attraktivität einer Liga, einer Top-5-Liga, brauchst du da oben einen Titelkampf, der spannend ist. Wenn wir nach England gucken, da gucken wir alle total sehnsüchtig hin und sagen, warum oder wann ist das bei uns in Deutschland endlich mal wieder so? Und ich glaube, das wertet unsere Liga schon extrem ab und ich kann mir vorstellen, dass auch einige beim FC Bayern München da sind, auch Spieler, die vielleicht sagen, ein bisschen mehr Konkurrenzkampf, ein bisschen mehr gechallenged werden, wie Jan das gesagt hat, das wünscht sich, glaube ich, schon der ein oder andere.
Dadurch wirst du ja auch noch mal besser, wenn du noch mehr gefordert wirst. Ich meine, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum Liverpool und Man City in der Champions League so gut sind. Die müssen jedes Wochenende in der Liga abliefern, jedes Wochenende Top-Leistung bringen. Die können sich nicht mal erlauben, durchwechseln oder sonst irgendwie, sondern die müssen so performen in der Liga, wirst gefordert, bist auf diesem höchsten Level und rufst es dann auch in der Champions League ab. Die Bayern müssen das nicht jede Woche, die werden nicht jede Woche in der Liga so gefordert. Und dann hast du mal eine unangenehme Mannschaft, die dich ausgeguckt hat. Und vielleicht ist das auch mit ein Punkt, wenn du in der Liga nicht so gefordert wirst, in der Champions League vielleicht auch nicht so performen zu können.
Ich habe den Satz von Pep Guardiola diese Woche noch gelesen, der darauf einzahlt. Als er bei Bayern war, hat er gesagt, man braucht Feinde, also Gegner, Konkurrenten, um besser zu werden. Ja. Das hat er jetzt natürlich in England deutlich mehr als in Deutschland, das ist so.
Aber ich glaube, die Attraktivität von der Bundesliga wird trotzdem bestehen. Ich meine, das gehört die Fankultur, das heißt die Stimmung in den Stadien, das gibt noch. Aber die Bundesliga muss wirklich aufpassen, ja? Weil das hat ja nicht nur, aber das ist ja nicht Bayerns Schuld. Wir diskutieren immer, das ist ein Bayerns Schuld, weil die so gut sind. Da müssen die anderen schauen, die haben ja Vorbilder hier in Deutschland, die gewinnen dann und wann die Champions League auch und sind Vorbilder für die andere Mannschaft.
Ja, ich finde aber auch, dass die Spannung in der Bundesliga, die lebt ja auch im Kampf um die internationalen Plätze, was nach wie vor mega spannend und offen ist. Ja,
und die Europa League jetzt, zwei deutsche Mannschaften noch dabei.
Genau, Abstiegskampf. Also ich finde schon, dass die Bundesliga eine gewisse Spannung hergibt. Vielleicht nicht im Kampf um die Meisterschaft in den letzten 10 Jahren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass RB Leipzig zum Beispiel die Möglichkeit hat, im nächsten Jahr wirklich ein ernsthafter Konkurrent zu werden. Sollte Lewandowski bei Bayern München gehen, dann werden die
Stefan, du hast das in deiner Kolumne, glaube ich, gesagt.
Genau,
Wollen wir schnell mal drauf gucken?
Ja, also ein größerer Umbruch bei Dortmund, ein kleinerer bei Bayern München und keiner in Leipzig. Und das kann im Endeffekt das i-Tüpfelchen im nächsten Jahr sein, dass der Meisterkampf vielleicht, dass Leipzig wirklich eingreift. Na, Minzlaff hat ja gesagt, Nkunku wird den Verein nicht verlassen, was eine ganz entscheidende Personalie ist. Und wenn sie den Kader so zusammenhalten, dann kann das im nächsten Jahr wirklich spannend werden.
Was macht dich so sicher, dass er da bleibt, dass er nicht weggeht?
Ich glaube, das ist eine Frage von Minzlaff natürlich.
Ich glaube, das ist eine Frage des Preises, oder?
Nein, ich glaube, das ist auch eine klare Aussage. Der Vertrag läuft bis 24. Aus welchem Grund? Und der Spieler soll auch an sich selber denken. Für seine weitere Entwicklung ist vielleicht oder ist mit Sicherheit ein weiteres Jahr oder auch zwei in Leipzig gar nicht so unwichtig.
Aber wenn ich sagen darf, die Attraktivität von der Bundesliga, das ist ja mehr, wenn man vergleicht mit den anderen Top-5-Ligern, das ist ja mehr, dass Julian Nagelsmann plötzlich ist, Leipzig ein Herausforderer zum Bayern. Was passiert? Julian Nagelsmann geht nach Bayern. Das würde in fast keine andere Ligen. Das ist ja das Manchester United holt sich Jürgen Klopp. Also Boris Johnson wird ja die Regierung abmachen, bevor das passiert in England. Und das ist mehr für die Attraktivität, finde ich, von der Bundesliga.
Dortmund wird zweimal deutscher Meister und dann wechselt Götze nach München und Lewandowski nach München und so weiter und so fort. Also und dann wird Bayern die ganze Zeit Meister. Also natürlich ist die Finanzkraft und die sportliche Attraktivität von Bayern München wird immer dazu führen oder hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon dazu geführt, dass sie sich immer die besten Leute holen können. Vielleicht müsste man auch mal fragen, wo ist denn die Qualität unseres Fußballs, von nationalen Talenten. Wo sind unsere Leute, die unseren Fußball nicht nur spannender, sondern auch attraktiver machen? Wir reden von Nkunku, wir reden von Haaland, wir reden von Innenverteidigern, die alle aus Frankreich kommen. Wir reden von Außenstürmern, Jadon Sancho und wie sie alle heißen, die aus England kommen.
Musiala wird es.
Ja, würde ich sagen, da fallen mir auch ein paar ein.
Ja, Harvard, Karim Adeyemi, der
jetzt noch?
Geht. Karim noch? Adeyemi, ich glaube, wir haben da schon ein paar.
Musiala, der in England ausgebildet wurde. Gnabry, der jahrelang in England ausgebildet wurde. Sané war hier irgendwie auch nicht so auf dem Schirm und geht dann nach Man City und kommt zurück.
Es ist gibt aber viele. Ein Schalker Junge.
Ja, natürlich, der ist in Schalke ausgebildet worden. Ich will nur damit sagen, deswegen meine Frage, wo wollen wir mit unserem Fußball hin? Wenn wir immer nur an Geld denken, und an Transfers denken, dann denken wir immer daran, wo holen wir Top-Leute her? Warum fokussieren wir uns nicht mehr darauf, hier Leute auszubilden, die uns besser machen? Und da, glaube ich, da liegt einiges im Argen mit unserer Nachwuchsförderung.
Also, Kim, ja, aber wenn du das machst, hast du im Kampf um eine Meisterschaft keine Chance. Keine Chance. Also bei Man City oder bei Liverpool spielen ja auch nicht nur Engländer, sondern
nein,
auch
ja aus klar.
allen Nationalitäten. Und den musst du musst es dir ja so zusammenbauen und zusammen kaufen. Das gehört einfach dazu. Aber jetzt zu sagen, wir müssen jetzt nur Deutsche und es funktioniert nicht, weil die Probleme liegen ja da genau in dieser Nachwuchsförderung. Wir haben uns gefeiert für die ganzen NLZs, die es gibt, bei jedem Verein, zum Teil wirklich Weltklasse. Aber du musst dich halt bedienen aus dem Ausland mit...
Warum denn? Was ist denn mit Bellingham? Wie alt ist Bellingham?
Um deine Ziele zu erreichen, um das abzurufen...
Warum sind die denn so weit? Wieso ist Upamecano so weit? Wieso ist Konaté? Die kommen hier alle mit 18, 19. Nach Salzburg kommen die... Mané ist da gewesen, Keita und wie sie alle heißen. Die sind auch nur 18, 19, das vergessen wir manchmal, oder 20. Und unsere Talente, wo sind die Talente? Ich glaube ganz einfach, dass wir etwas fundamental falsch machen. Niemand braucht mehr erzählen, dass wir hier...
Aber das fängt bei der Trainerausbildung auch an, ne? Du musst ja auch die Leute haben, die Spieler entwickeln.
Absolut.
Oder?
Das hat auch was mit den Trainern zu tun, natürlich.
Aber ich weiß nicht, gucken wir uns mal unsere Nationalmannschaft an. Und das sind ja am Ende die für Deutschland spielen. Ja. Da sehe ich, also wie Janis gerade schon sagte, da sehe ich durchaus Leute mit 18, 19, 20. Also, auch Goretzka und Kimmich sind noch nicht so alt. Die kommen auch erst in ihre beste Zeit
rein. Also um da nochmal auf dein Argument, auch mit den großen Mannschaften in England. Guck dir die Bayern an. Das ist eine perfekte Mischung. Du hast viele deutsche Spieler.
Ja.
Du hast...
Ja, die besten Deutschen, die sind da, ist logisch.
Also ein Kimmich, die Entwicklung, die er genommen hat, das ist großartig, der ist schon Weltklasse. So, und du hast eine deutsche Achse, die dort ist, ist dann die Frage, was sie im Tor machen. Und bei den Bayern, was man wirklich nicht beiseite schieben darf oder was kritisiert wird, jetzt meine Güte schon zum 10. Mal. Wie war es denn in der Schule, wenn du eine 1 geschrieben hast und sonst eher so ein Viererkandidat, hast du dich über die 1 gefreut wie sonst? Wenn du immer 1 schreibst, aber wie kommst du denn dahin? Die lassen nicht nach. Die sagen jetzt schon, nächstes Jahr wieder Deutscher Meister. Und das zu bestätigen und immer wieder nochmal zu bestätigen, das ist einfach eine Mentalitätsgeschichte. Und das ist großartig, was sie machen. Und das kannst du nicht kritisieren. Finde ich, kann man nur gutheißen und sagen, Kompliment, aber
wir diskutieren zwei verschiedene Sachen, weil es geht um Entwicklung des deutschen Fußballs und jeder Verein, was macht Dortmund jetzt, was macht Leipzig jetzt. Und wir sollen ja auch wissen, dass Jude Bellingham, Jadon Sancho, die sind ja hier, weil die keine Chance bekommen in England.
Naja, klar, weil aus der ganzen Welt sich die Leute zusammenholen.
Genau, und darum, mein Argument ist ja dafür, weil in England kriegen die keine Chance, weil Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, die müssen immer gut in die Champions League sein.
Das ist schon klar.
Aber um Bayern München mit diesen Leuten dann zu konkurrieren, dann fängt bei der nächsten Diskussion an. Dann können die nicht nur mit jungen Spielern. So, wir diskutieren eigentlich zwei verschiedene Sachen, denke ich.
Jan, ich rede jetzt nicht über unseren Nachwuchsfußball, damit Bayern München nicht mehr deutscher Meister wird.
Nein.
Sondern es gibt auch noch ein paar andere Gründe.
Ich dachte, erst du wolltest Bayern ausschließen, habe ich eben schon so verstanden, dass sie gar nicht mehr antreten.
Nein, also
lass uns kurz auf Dortmund mal schauen. Die machen jetzt ja den Umbruch. Ne? Meinst du, das reicht? Süle, Schlotterbeck, Adeyemi?
Genau, Adeyemi wird kommen, sieht sehr, sehr danach aus. Und das ist ja zumindest auch ein Punkt, den die Dortmunder gehen wollen, wieder vermehrt auf deutsche Nationalspieler auch zu setzen. Hat man zwar auch gemacht mit Brandt, mit Schan, mit Schulz vor ein paar Jahren, da hat man aber 75 Millionen mehr oder weniger
Hat aber nicht so gesetzt. Funktioniert, ne?
Genau, und jetzt will man aber schon ein Stück weit wieder auch einen anderen Weg gehen. Und man sieht, glaube ich, auch, wenn man sich jetzt anguckt, wo die Bayern auf dem Transfermarkt fischen, da werden wir gleich, glaube ich, auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist schon mittlerweile eine Konkurrenzsituation auch mit dem BVB. Also wenn man recherchiert und guckt, die suchen einen Sechser, die suchen einen Stürmer, ja, die suchen einen Innenverteidiger. Das sind alles auch Kandidaten, die wiederum gerade bei den Bayern gehandelt werden. Und da findet, glaube ich, schon auch ein Stück weit...
Naja, die Bayern kaufen auch nicht mehr für 80 Millionen.
Genau, die Bayern kaufen,
muss man natürlich
auch mehr,
mal sagen. Ne?
Genau. Aber für eine andere Rolle. Ne? Also die würden wahrscheinlich, die gleichen Spieler würden bei Bayern schon eine andere Rolle einnehmen, als sie potenziell bei Dortmund einnehmen. Und ich glaube übrigens, dass sich...
Inwiefern?
Ob sich in den nächsten 10 Jahren was ändert, ob Bayern noch 10-mal oder 9-mal oder 8-mal Deutscher Meister wird, liegt nicht daran, ob Dortmund Adeyemi oder Schlotterbeck holt oder ob Leipzig einen Gunku verliert, sondern liegt alleine am FC Bayern.
Das liegt meines Erachtens auch nur an Robert Lewandowski. Also wenn Robert Lewandowski wirklich gehen wird, haben wir, sage ich, nächstes Jahr die Möglichkeit, einen neuen deutschen Meister zu sehen. Das ist meine Meinung.
Aber Bayern bestimmt selber. Wir haben es in der eigenen Hand.
Stefan, ist das der Knackpunkt?
Das, was er gerade gesagt hat. Mit Sicherheit.
Lewandowski, wenn er...
Ja, ist ein ganz entscheidender Mann. Man darf natürlich nicht vergessen, Müller oder auch Manuel Neuer, die auch herausragende Rollen haben. Aber Lewandowski ist schon die Personalie. Wenn die verloren geht im Sommer, dann ist der Kampf um die deutsche Meisterschaft im nächsten Jahr eröffnet. Ja? Und dann musst du ausländische Spieler auch holen.
Das ist wirklich das größte Problem, finde ich, bei den Bayern. Du kannst jetzt Hardliner sein und sagen, okay, wir haben einfach noch nicht die Alternative. Weil wer soll es denn sein? Wen holst du? Bei Mbappé und Benzema und Haaland, glaube ich zumindest, bist du finanziell nicht in der Lage dazu, ja, nee, dort mitzugehen. Und einen anderen kriegst du ja. Lewandowski ist der beste Drei auf der Welt. So.
Also ich glaube, Schick ist schon einer, über den man denn nachdenken müsste.
Boah. Aber trotzdem, es ist ja unglaublich. Aber es ist ja unglaublich, dass mit Robert Lewandowski, wie viele Jahre war er? 8, 9 Jahre beim Bayern, nie verletzt. Ja. Also war immer da.
Im Gegensatz zu Haaland.
Ja, aber er war immer nie da, verletzt. Und die Bayern das trotzdem geschafft haben. Und jetzt lese ich überall, das ist ja fast so, dass Bayern dürfen nicht 2 Stürmer haben. Das gibt eine Regel. Also Liverpool haben 5, aber die spielen ein bisschen anders, ich weiß. Aber trotzdem, das ist ja ein Konkurrenzkampf. Und dann hat man, wenn wir die über die ganze Saison jetzt sehen, dann hat Julian Nagelsmann Schwierigkeiten, die Leute ein bisschen eine Pause zu geben. Aber haben trotzdem geschafft, die deutsche Meisterschaft so souverän zu gewinnen.
Okay, dann reden wir gleich über Erling Haaland. Du bist ja jede Woche mit ihm beim Mittagessen, habe ich gehört. Ne? Kannst uns viele Informationen geben. Also ein sehr spannendes Thema. Wo geht er hin? Was kostet das ganze Paket? Sie können jetzt erstmal 2 E-Bikes und 1.000 Euro bei unserem Gewinnspiel absahnen. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
So, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Stahlwerk Doppelpass. Weiter geht's. Gratulieren wir noch dem FC Bayern zum 10. Titel in Folge. Und Jana hat mal kurz die Seiten gewechselt, hat von der linken auf die rechte und hast Bayern-Fans.
Richtig, genau. Ich bin quasi auf die Bayern-Seite gewechselt. Wart ihr denn gestern Abend im Stadion?
Ja, hallo erstmal. Ja, wir waren gestern im Stadion. Tolles Spiel, tolle Stimmung, verdienter Sieg, 10. Titel.
Und wie wurde gefeiert?
Ja, spät. Ist ein bisschen später geworden, ja.
Ist der 10. Meistertitel immer noch was Besonderes, auch für so einen Fan?
Also ich glaube für uns Fans, aber auch sollte er für die Mannschaft immer noch was Richtiges zu feiern sein.
Das spürt man dann.
Ja, genau. Ja.
Ist denn diese Langeweile in der Fußball-Bundesliga als Bayern-Fan ertragbar oder wünscht man sich selbst als Bayern-Fan auch mal ein bisschen mehr Spannung da oben?
Ja, ertragbar schon, aber ein bisschen mehr Spannung wäre schön, allgemein auch für den deutschen Fußball.
Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Ne?
Vollkommen richtig, ja.
Oh, dafür muss ich gleich zahlen. Ja, stopp. Da gehe ich ganz schnell in unser Dopafon. Abstimmungsergebnis aktuell bei unserer Frage der Woche sagen tatsächlich 70% an dieser Bayern-Dominanz wird sich vermutlich auch in Zukunft nichts ändern. Aber ich bin sehr gespannt auf Ihre Antworten zu Hause bei uns am Dopafon.
Die Liga ist so langweilig. Die Bayern werden jedes Jahr Meister, solange die Erde sich dreht.
Also ich glaube schon, dass es genug Möglichkeiten gibt, die Dominanz der Bayern zu beenden. Ja, sie haben das meiste Geld, aber auch der SC Freiburg ist doch ein großartiger Beweis, dass man mit wenig Geld die Vereine, die mehr Geld haben, einholen kann.
Also ich denke, dass die Dominanz der Bayern in den nächsten Jahren nicht beendet sein wird. Der Kader in der Breite, das Management im Verein ist derartig dominant, sodass ich glaube, dass auf jeden Fall noch längere Zeit anhalten wird.
Also ich würde sagen, dass es nächstes Jahr wesentlich spannender wird, weil wir jetzt mittlerweile mit RB Leipzig auch einen Verein hat, der, wenn er nicht so eine komische Hinrunde gespielt hätte, auch in diesem Jahr schon mit Top-Favorit auf die Meisterschaft gewesen wäre. Also man hatte dieses Jahr definitiv eine gute Chance, einen anderen Meister zu sehen.
Ja, danke für die ganzen Antworten. Fällt immer wieder der Name Leipzig jetzt, ne?
Ja.
Traut man Ihnen das eher zu als Borussia Dortmund?
Im Prinzip schon. Also ich finde, an der letzten Aussage, da war viel Wahres dran. Es war immer der Konjunktiv, wenn sie die Vorrunde schon so gespielt hatten oder durfte Leipzig nicht den Fußball spielen, den sie unter Julian Nagelsmann dann gespielt hatten. Das war so das große Schade in dieser Saison, dass Jesse March seinen Fußball spielen wollte. Und das war eine Reise in die Vergangenheit, nur Pressing, nur vorne drauf. Und das war eine Mannschaft, die mittlerweile auch Ballbesitzfußball spielen wollte. Und dementsprechend funktioniert es bei Domenico Tedesco so gut. Der musste der Mannschaft nur das wieder zurückgeben, was sie wollte, Fußball spielen. Wieder auch mehr den Ball haben und nicht nur den Ball jagen. Und wäre interessant gewesen, wenn die von Beginn an so gespielt hätten, weil Leipzig zwar nicht von der Top-Qualität das gleiche Niveau der Bayern haben, aber die haben 22 Spieler, da fällt keiner ab. Also da kannst du auf die Bank gucken und drehst dich um und sagst, es ist wurscht, wen ich greife immer den richtigen.
Obwohl sie natürlich drei Spiele auch verloren haben, die sehr wichtig waren. Ne? Muss man nicht vergessen, die gesamte Innenverteidigung.
Genau das ist richtig.
Sabitzer,
finde ich. Wenn man sich die Mannschaft anguckt, hat ihr für mich in der Breite sogar einen besseren Kader als der FC Bayern und auch als Borussia Dortmund. Und deswegen glaube ich schon, also der BVB, der für den BVB auch intern gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als irgendwann überholt zu werden von RB Leipzig. Und das ist intern auch das adäquate Ziel, was man sich für immer setzen wird und gesetzt haben. Natürlich will man irgendwann wieder deutscher Meister werden und man will die Nummer 2 in Deutschland bleiben. Und das, glaube ich, wird auf Dauer wirklich, wirklich schwierig. Natürlich auch mit den Mitteln, die Leipzig hat. Das sind natürlich auch nochmal andere. Also da können wir uns, glaube ich, auf was gefasst machen, was das angeht.
Ewald, rettet Leipzig uns die Spannung in der Bundesliga?
Ich denke schon, dass sie in den letzten Jahren richtig gute Sachen gemacht haben. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, auch im Vergleich Leipzig-Dortmund. Leipzig hat auch schon unter Ralf Rangnick darauf geachtet, dass sie in der Defensive richtig gut stehen. Und das vermisse ich bei manchen anderen Mannschaften, die sich im Zweifelsfall vielleicht nochmal einen Stürmer oder nochmal einen Außenstürmer holen. Und wenn ich dann in die Defensive schaue, nicht in der Lage sind, einen Gegner auch wirklich so zu bekämpfen, dass sie keine Gegentore bekommen. Das zeichnet Spitzenteams aus, dass sie das können. Und ich glaube, dass wir das hier auch in den letzten 20 Jahren schon vernachlässigt haben, in Deutschland zumindest, auch in der Ausbildung schon, weil wir alle uns geärgert haben, dass wir trotz der Titel, die wir gewinnen, keinen guten Fußball gespielt haben. Also haben wir gesagt, die Abwehrspieler müssen alle ein Spiel auch vorhaben. So, irgendwann mal haben wir dann keine richtigen Innenverteidiger mehr gehabt. Und wenn ich jetzt in Spitzenvereine sehe, bei Leipzig ist das so. Die haben die ganze Zeit Top-Leute geholt in der Verteidigung, schnelle Leute. Das ist kein Nachteil, wenn man als Innenverteidiger schnell ist.
Was guckst du mich da so an?
Ja, du warst auch langsam.
Ich war gedanklich schnell. Weißt du,
ich glaube, die Ende der Saison ist sehr wichtig für RB Leipzig, was nächstes Jahr passiert. Weil ich lasse mich so beeindrucken von der Leistungskultur von Bayern. Mhm. Wenn man denkt auf die Geschichte, das ist ja kein Zufall, dass damals Leverkusen verliert in Unterhaching und Bayern wird Meister. Das ist ja kein Zufall, dass ein Stefan Effenberg steht bei diesem Freistoß und deutet auf Patrick Anders und du schießt und die werden Meister. Das hat mit Leistungskultur zu tun. Und ich glaube, dass um die für RB Leipzig nächstes Jahr eine riesen Herausforderung zu sein, da müssen die dieses Jahr entweder im Pokal oder in der Europa League etwas gewinnen. Weil das ist das nächste Schritt irgendwo. Du musst selber glauben.
Vielleicht jetzt schon sogar. Ne?
Ja,
Saison.
Ich meine diese Saison, wo die jetzt die große Chance haben, etwas zu gewinnen. Mhm. Wenn die beide Trophäen verpasst, dann glaube ich, das hat für die nächste Saison etwas zu tun.
Ich glaube auch, dass die Dortmunder auf einem guten Weg sind. Also mit der Verpflichtung von Süle, Schlotterbeck, du weißt es besser, ist ja noch nicht fix, aber die Tendenz geht ja dahin. Dann sind die schon defensiv, und das war ja deren größte Baustelle, schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und wenn sie dann im Sturm noch mit Adeyemi, vielleicht mit Werner oder der ein oder andere schickt, würde übrigens auch gut zu Dortmund passen, sollte Haaland.
Hast du da Aktien? Also Schick findest du großartig, ne?
Ja, das ist ein richtig, richtig guter Stürmer. Und die letzte Station von Schick wird nicht Leverkusen sein, das ist ja auch klar. Nicht nur im nationalen, sondern auch im internationalen Wettbewerb hat er herausragend gekickt, ja, bei dem letzten großen Turnier. Das darf man alles nicht vergessen. Aber Dortmund hat sich da wirklich gut aufgestellt. Also Aber ich sehe auch Leipzig, wenn sie es auf Strecke bringen, vom Kader her haben sie eigentlich wirklich die meiste Wucht, die sie auch von der Bank bringen können, wenn du Forsberg einwechseln kannst, einen Paulsen noch. Das sind gestandene, erfahrene Spieler. Dann hat er schon eine hohe Qualität.
Alko, wir gehen mal ein Spiel rein von gestern. Es gab einen Aufreger. Stand es? Einen richtigen. Fand ich jetzt. Pavard gegen Bellingham, du weißt, was ich meine, oder?
Der Elfmeter.
Das ist ja dir die Frage. Es stand 2-1, ne?
Stand 2-1.
Ja. Chance zum 2-2 wäre es gewesen.
Es kommt extrem auf die Perspektive an. Von da sieht es jetzt nicht so wild aus, wenn du es jetzt gleich genau von da siehst. Sieht man, glaube ich, dass er ganz klar erst den,
dass er erst den Spieler trifft und dann den Ball. Also von daher gibt es, glaube ich, wenig zu diskutieren. Ist ein klarer Elfmeter.
Klar, ja. Erstaunlich, ne?
Also, das ist erstaunlich.
Nein, ich bin absoluter Fan des Video Assistant Referees. Nur was ich mich immer wieder frage, klar, wenn Menschen davor sitzen, passieren Fehler. Nur wenn Hunderte, wenn Hunderte davor sitzen und 99 sagen, das war keiner und der einzige, das war einer und der einzige, der es beurteilen muss, ist derjenige, der diesen Fehler macht. Das ist das, was ich nicht verstehe, weil das ist so deutlich. Der Fuß ist zuerst am Gegner und danach am Ball. Und
die Frage ist, warum er es auch nicht anguckt, ne?
Oder genau, aber stimmt das, Thomas? Was ich gestern gehört habe, dass die Fernsehkanäle oder Sportcast oder wie die Production Company heißt, dass die haben 20 Kameras und VAR hat 10. Also die haben weniger Kamera, weil du hast es richtig gesagt, weil das Winkel war bei einem Kamera nicht so. Dann habe ich gedacht, ist kein Elfer, wenn das jetzt auf eine andere Kamera ist, ein klarer Elfer. Wenn das stimmt, das ist ja...
Also wirklich. Was heißt das? Was ist Nein, musst du nicht. Nein.
Das ist Ausländers, weil ich das Wort nicht gefunden habe.
Ja, aber da muss ich sagen, gebe ich dem BVB tatsächlich recht. Wir haben diesen Videobeweis und das ist für mich ein komplettes Rätsel, weil es wird ja so ausgelegt, bei einer klaren Fehlentscheidung oder auch bei einer Entscheidung, die zum Elfmeter führen könnte, muss man sich das angucken. Und das ist für mich ein Riesenrätsel. Und deswegen kann ich da den Unmut der BVB-Fans, aber auch der BVB-Verantwortlichen absolut nachvollziehen.
Und es war natürlich...
Ja, passt.
Es war natürlich, wie du sagtest, in der Phase, wo der BVB im Spiel war. Ja. Ich glaube, es waren am Ende, wie viel? Viertelstunde, 20 Minuten, wo es wirklich...
Ja, einige haben ja auch gesagt, weil es vorher einen Elfmeter gab, hat er den nicht gegeben. Das ist auch, das ist auch eine interessante Theorie.
Was ist denn das für ein Scheiß?
Ja, ich sagte ja.
Ist aber das meine ist ja Theorie. Totaler Scheiß. Es ist ja ein klarer Elfmeter. Was mich an so einer Situation ein bisschen stört, du musst eigentlich den Schiedsrichter dir nach dem Spiel holen und er muss sich verpflichten zu dieser Szene, sich zu äußern, warum er nicht Elfmeter gegeben hat. Während du ihm die Bilder nochmal vor... Und dann wäre ich mal gespannt auf die Antwort.
Ja, der wird dir sagen, ich habe es ja gar nicht entschieden, das war ja der Videoschiedsrichter.
Ja, dann müssen wir den rausholen. Denn anscheinend ist es so, dass dann es wirklich an der Qualität dann zum Teil der Schiedsrichter leider Gottes liegt. Dass wir vielleicht doch nicht so gut sind. Weil das zu übersehen und das Spiel weiterlaufen zu lassen... Das ist für mich ein Skandal.
Aber das ist ja, weil gestern war ja alles, das war ja ein Party geplant gestern. Also Bayern sollte zu Hause gegen Dortmund Meister werden. Und dann hat der Blinde in Köln gedacht, ich mache den Party nicht kaputt. Das, so einfach ist es.
Also, darf ich mal ganz kurz eine Lanze brechen für diese Leute, die da sitzen. Also erstmal bitte ich mir ein bisschen mehr Respekt. Denn,
nein, aber das ist ja eine... Wie sagen wir über den Schiedsrichter? Wenn der Schiedsrichter... Ja, Entschuldigung.
Das meine ich damit.
Wir haben ja immer gesagt, dass der Schiedsrichter blind ist. Ich bin ja Sohn ein Schiedsrichter. Der ist blind. Und das, so habe ich das gemeint. Viel Respekt.
Nein, ich denke ganz einfach, solche Fehler werden immer vorkommen. Es gibt manche Fehler, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, die nicht nachzuvollziehen. Jöllenbeck mit dem Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Auch bei uns gegen Bremen, St. Pauli gegen Bremen, gab es zwei Situationen, gerechtes Unentschieden, aber zwei ganz konfliktive Situationen, auch ein klares Handspiel. Ich habe so ein Tor noch nie gesehen, wo der Agu sich den Ball mit der Hand vorlegt. Und der Schiri guckt es sich an. Und das meine ich damit. Ein Schiedsrichter wird immer Fehler machen. Die Frage ist der Akzeptanz. Wir beurteilen die Schiedsrichter immer intensiver, als dass sie uns selbst beurteilen. Du sagst, du willst den Schiri rausholen, dann kannst du viele Abwehrspieler und andere Leute rausholen und nochmal, machen wir ja auch vom Fernsehen.
Ja, aber darum geht es ja gar nicht.
Ich will nur sagen, wenn ich einen Fehler...
Oder derjenige, der im Keller sitzt und diese Szene aus verschiedenen Winkeln genau. sich anguckt, muss das sehen. Dafür
er muss es sehen. Und es gibt, ja, ist richtig. Ich will nur sagen, dass es unterschiedliche Verhaltensweisen von Schiedsrichtern gibt. Es gibt den Schiedsrichter, der ganz offen und normal damit umgeht und das dann auch akzeptiert. Wenn du dem Siebert das jetzt nochmal zeigst, glaube ich, dass er sagen wird, so habe ich ihn kennengelernt, das war ein Fehler, so wie der Jöllenbeck auch gesagt hat. Ich hätte mir gewünscht, dass der VAR mich korrigiert.
Es gab ja gestern noch andere Szenen. Wir gehen mal kurz, gucken nochmal in Leipzig gegen Union Berlin. Da gab es diese Situation. Patrick, vielleicht sagst du was dazu jetzt. So, jetzt. Da liegt er schon, da ist er passiert. Gieselmann gegen Mukiele. Da geht er raus. Daniel Schlager. So, und jetzt kommt die Szene hier.
Der Tritt.
Ich meine, wenn der Pech hat, ist das Knie durch, ne? Auch noch, ne? Oder?
Offene Sohle. Also Ewert, sag du mal.
Nein, es ist eine, der Schiri, ich habe das, der Schiedsrichter sagt, es war keine Absicht. Aber das ist nicht das Kriterium. Kriterium ist nicht, ob es keine Absicht ist, wenn ich weggucke mit gestrecktem Bein und trete jemandem ans Knie, ist es Elfmeter.
Genau,
das so, und das, da muss ich sagen, es ist richtig, dass man das nicht akzeptieren kann. Aber es gibt auch leider Gottes Schiedsrichter, die dann ein bisschen überheblich damit umgehen, während eines Spiels. Der Schiedsrichter bei uns gegen Bremen hat es sich 5 Sekunden angeguckt. Und anschließend muss man feststellen, er wollte es gar nicht wissen. Das war der Agu will an einem vorbeigehen und dann legt er den Ball nach rechts, macht einmal so mit der Hand und dann geht es weiter. Das geht nicht. Ein Schiedsrichter wird immer Fehler machen. Aber er hat demütig damit umzugehen, so wie Spieler auch, wenn sie Fehler machen.
Ist ja selbst sauer auf die Schiris, ne?
Nein, ich bin nicht sauer auf die Schiedsrichter.
Nein.
Wir beurteilen, ich bin nur sauer darauf, dass wir die Schiedsrichter intensiver beurteilen in ihren Fehlern, als wir das bei uns selber und bei den Spielern machen.
Definitiv. Also kannst gestern bei den Bayern, Sagadou macht ja auch einen individuellen Fehler und dann fällt ein Tor, ist genauso ein Fehler. Ich wollte nur eine Sache kurz mal erzählen, was mir ein Schiedsrichter erzählt hat. Das ist bei mir im Kopf drin geblieben. Und zwar hat er erzählt, wenn ich zu dem Monitor hinlaufe, und weiß, so dieser Moment, jetzt muss ich mir etwas angucken. Der Schiedsrichter läuft mit einer Erwartungshaltung dorthin. Hoffentlich sehe ich das im Monitor, was ich auf dem Platz gesehen habe. Der hat ja ein Bild im Kopf, was er wirklich gesehen hat. Mhm. Der pfeift ja nichts, was er nicht gesehen hat. So. Und das heißt erstmal, der versucht in diesem Bild auf dem Monitor das wiederzuerkennen, was er gesehen hat. Dann sieht er das vielleicht nicht. Und deshalb brauchen die paar Mal auch länger, den neuen Blick drauf zu bekommen. Was ärgerlich ist bei der Geschichte, wenn dann der Schiedsrichter, wie bei den Bayern gestern, nicht rausgeht. Ich finde immer, wenn der die falsche Entscheidung trifft, ist es okay. Wenn der in Köln die falsche Entscheidung trifft, ist es einfach schade, weil der hat nicht das letzte Wort bei der Geschichte.
Also wir schalten ja gleich nochmal nach Bielefeld. Ja. Arminia fühlt sich auch ein bisschen benachteiligt von den Schiedsrichtern. Das wird Sami Arabi uns dann ganz in Ruhe erklären. Jetzt kümmern wir uns erstmal um
Lothar Matthäus.
Also gestern kam es vielleicht zum letzten direkten Bundesliga-Duell der beiden Topstürmer Haaland und Lewandowski. Denn dass der Norweger beim BVB bleibt, das glauben nicht mal die größten Optimisten. Wo er hingeht, sagst du uns gleich, das habe ich ja schon angekündigt. Vorher zählen wir mal zusammen, wie viel ein Transfer den neuen Club kosten würde. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Er ist zwar noch da, aber es wird höchste Zeit für einen Abgesang. Erling Haaland packt die Koffer. Servus Bundesliga, schön war's. Aber jetzt will er mal in eine richtige Stadt. Mailand oder Madrid, egal. Hauptsache England. So schaut's aus. Natürlich wäre es schön gewesen, Haaland in der Liga zu halten. Aber auch ziemlich unvernünftig. Denn bei seinem neuen Vertragspaket herrscht Piranha-Alarm vom Feinsten. Da möchte nicht mal Bayern München die Angel auswerfen.
Es wird ja immer oft vom Paket gesprochen, vom Haaland-Paket. Und wenn man sich das anschaut, Matthias Sammer hat es gar nicht so schlecht ausgedrückt, wie man gesagt hat, da wird es ein bisschen schwindlig.
So schaut's aus. In Zahlen heißt das 75 Millionen festgeschriebene Ablöse, 20 bis 30 Millionen Handgeld zur Begrüßung, 30 Millionen Jahresgehalt netto, macht für den Club 50 Millionen brutto bei einem 5-Jahres-Vertrag mal 5. Dazu Sonderzahlungen für den Berater und seine Berater nochmal 10 bis 20 Millionen, macht ein Gesamtpaket zwischen 350 und 375 Millionen. So schaut's aus. Da langst du dir zwar ans Hirn, aber Haalands Gehalt ist es gar nicht allein. Gut 2,5 Millionen pro Monat, umgerechnet 1 Euro pro Sekunde. Das ist nicht schlecht, damit kann man mal ein Goldsteak am Tag finanzieren. Aber der Mann ist schließlich auch eine Attraktion. Knapp 60 Bundesliga-Tore in 2 Jahren. Und in Dortmund bekommt er nicht jede Kiste auf dem Silbertablett serviert. Haaland ist eine Rakete, wenn er fit ist. Leider muss der Countdown aber relativ häufig abgebrochen werden. Denn der Norweger sieht gerade in dieser Saison mehr Krankenhäuser von innen als Fußballplätze von außen. So schaut's aus. Um das Haaland-Paket zu schnüren, brauchst du entweder einen Geldscheißer im Verein oder einen Scheich. Am besten aber beides. Man City könnte alles stemmen. Die sind Kummer gewohnt. Seit Guardiola dort Trainer ist, hat man schon 1,1 Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben. Da kommt's also auf einen Haaland mehr oder weniger nicht an. Oder Pep? Nächste Frage. Frag mich nicht nach Haaland. So schaut's aus. Wenn Haaland die Bundesliga verlässt, bekommt die Liga ein ernstes Attraktivitätsproblem. Wenn Haaland und Lewandowski die Bundesliga verlassen, wird's richtig finster. Die beiden haben übrigens eine ähnliche Torquote, wenn sie spielen. Der 33-jährige Pole hat allerdings 98% aller Pflichtspiele für Bayern bestritten. Der 21-jährige Haaland nur knapp 60% für den BVB. Sollte man also wirklich über 350 Millionen für einen Spieler ausgeben, der so verletzungsanfällig ist, dass er realistischerweise nie durchspielen kann? Tja, so schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Ja, Kopfschütteln hier im Hildmetter Flughafen. Bei unseren Zuschauern, da sind Zahlen. Ich habe auch irgendwann nicht mehr mitgezählt, aber auch bei dir großes Kopfschütteln.
Nein, nicht große Kopfschütteln. Also erstens macht man ja einen Artikel, so schaut's aus. Und ich sehe keine Quellen für die Zahlen. Das ist Punkt Nummer eins. Das ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich Daily Mail oder so in England, weil das passt ja die Deutschen, wenn die das zitieren können. Das ist ja Punkt eins. Bis jetzt hat Team Haaland sind die nach Geld gegangen. Die könnten nach Juventus gehen, dann ist nach Salzburg, die könnten nach Manchester United dreifache verdienen, ist dann nach Dortmund gegangen. So, dass wir lassen die Zahlen dastehen. Ich finde das immer so interessant, dass wir diese Sachen hier diskutieren. Ich habe ja auch Oliver Kahn hier gesehen, was er gesagt hat. Und sagen wir das so, ich habe das über Wochen gesagt. Ich bin ein Formel-1-Fan. Heute sind wir in Imola und es sind 3 Autos im Rennen.
Aber erst nach dem Doppelpass, ne?
So. Genau. Aber das sind 3 Vereine in diesem Race. Ist Manchester City, Real Madrid und Bayern München. Und Pole Position hat Manchester City. Aber dass wir sitzen hier und glauben, dass Bayern kein Interesse haben. Bayern bemühen sich sehr. Und ich sage, bemüht sich sehr, um ihn zu kriegen. Noch.
Woher weißt du das?
Weil, wie alle anderen hier, wir leben von unserer Quelle. Alle anderen hier. Stefan Effenberg. Und dann wirst du bald sagen, ja, aber du bist Freund von Papa Haaland.
Und Stefan, bist du doch auch, oder?
Ja. Und Stefan und du, super Freunde von Bayern München. So ist es ja halt. Patrick hat seine Quellen. So ist es halt. Ich sage nur, dass Bayern bemüht sich sehr, um ihn zu kriegen. Und dann werden wir schauen in die Zukunft, wer recht hat.
Aber wenn du sagst, das Paket ist nicht ausschlaggebend, und das ist auch zumindest das, ich weiß nicht, ob alle Zahlen stimmen, aber das, was ich gehört habe, ist, dass Manchester City bisher das allerbeste Angebot gemacht hat. Und da soll es auch um diese 30 Millionen Bruttojahresgehalt gehen. Wenn jetzt die Bayern kommen und sagen, wir bieten dir nur 15, aber dafür bist du bei uns der Starspieler nach Lewandowski, meinst du, er würde das dann machen?
Patrick, ich habe nicht gesagt, dass die Zahlen nicht stimmen. Das war, wie du und alle anderen, wir wissen nicht, was das verkehrt ist. Ich sage nur, wenn wir über Raiola, der Provision wie alle anderen Vermittler kriegt er sicher sehr, sehr viel. Ich habe keine Ahnung von den Zahlen. Genauso wie ihr keine Ahnung habt für die Zahlen. Ja, das ist mein Punkt, wenn wir das diskutieren. Und das diskutiere ich ganz einfach. Wo er hingeht, das weiß ich nicht. Aber diese Sache, dass Bayern ist nicht dabei, weil es ist so teuer, das stimmt nicht.
Und die Zahlen sind ja auch, ich sitze hier mit dem Mikro übrigens nach.
Nee, machst einen guten Eindruck, sieht gut aus.
Wir hören dich auch. Wir haben keine Batterien mehr.
Ja, ich hatte keine dabei, leider. Die Zahlen, die Teil dieses Pakets sind, die bedingen sich ja auch aus der Tatsache, dass er eine festgeschriebene Ablöse hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also der ist ja nicht frei auf dem Markt. Also der hat eine Ausstiegsklausel von
roundabout 75 Millionen. Ob es jetzt 5 Millionen mehr oder weniger sind, spielt es, glaube ich, gar nicht so eine Rolle. Aber die Provisionszahlungen und so weiter, die kommen ja dadurch auch zustande, dass der Spieler eben diese Ausstiegsklausel hat. Weil wenn wir jetzt darüber reden würden, wenn der Spieler frei verfügbar wäre, dann würden wir über eine Ablösesumme möglicherweise von 150...
Ich würde ganz gerne einmal reingrätschen. Bei mir gehen die Nackenhaare hoch. Wir reden über die Zahlen, über die Summen. A, kennen wir sie nicht. B, ist es unfassbar viel. Völlig wurscht. Mal die inhaltliche Frage stellen. Erling Haaland, bringt er mich weiter? Ist es wirklich der Stürmer, den ich brauche, den ich haben will? Ja, wenn er fit ist, ist er eine Granate. Aber der ist 21 und wir haben eben gehört, wie häufig er nicht gespielt hat. Ja. So, als Bayern München gehe ich dieses Risiko ein, relativ viel Geld, unfassbar viel, völlig wurscht, wie viel Geld das ist, brauche ich diesen Spieler. Mal die rein inhaltliche Diskussion führen. Bringt mich der Spieler Haaland wirklich als sportliches Paket, nicht als finanzielles Paket?
Wie würdest du die Frage dann beantworten?
Nein.
Ja. Du meinst nein. Und das ist okay. Wir können alle hier eine Meinung haben und wir können auch diskutieren, ob er passt zu Manchester City, ob er passt zu Pep Guardiola. Was wir wissen, ist, dass Pep Guardiola meint es. Wir können diskutieren, ob er passt zum Real Madrid oder die haben ja Benzema. Aber Real Madrid will ihn. Das Bayern München sagt, dass wir wollen ihn, weil die meinen, dass er passt zu dem. Und diese Oliver Kahn-Aussage, dass er spricht da nicht zum Haaland, er spricht da zum Lewandowski. Weil er muss ja, das ist ja das Große, die haben ja der beste Stürmer, und ich sage das immer seit Marco van Basten, die haben einen super Stürmer, Robert Lewandowski, und wenn die den besten Stürmer im ganzen Welt verlieren, dann werden, wir haben ja hier in der Runde gesagt, dann könnte es spannend werden nächste Saison. Ja. Da sehe ich das.
Stefan, wir beide kennen Oli Kahn auch sehr, sehr gut. Wenn er das gesagt hat letzte Woche.
Natürlich beglaubst du ihm das nicht. Also das kann ich bestätigen, aber mehr kann ich jetzt auch nicht bestätigen. Ich glaube allerdings, wenn wir über Real Madrid, Man City und Bayern München sprechen und wir reden über Haaland, bin ich der Meinung, dass dieser Spielertyp überall reinpassen würde und wird.
Bei Manchester City? Also er passt überall besser rein als bei den Bayern, weil die Bayern, sie haben nur einen Stürmer. Das, was du eben gesagt hattest, ja. Man City hat mehrere Stürmer. Haaland wäre inhaltlich eine weitere Option, was Pep ja auch sagt. Wir müssen uns erneuern, wir müssen uns verändern, wir müssen unseren Spielstil ändern. Und mit Haaland änderst du richtig viel. Wenn du jetzt aber Haaland als Lewandowski-Nachfolger, Lewandowski-Ersatz bei den Bayern nimmst und nur dieses Einstürmer-Modell weiterfährst mit einem Stürmer, der so viel auf sich fokussiert, was das Spiel betrifft, was Finanzen, was alles betrifft, er aber nicht derjenige ist, der dir diese 98% Spiele garantiert. Und du brauchst als Top-Mannschaft in Europa am Ende das, was Carlo Ancelotti in Perfektion macht, bei anderen Vereinen, nicht bei den Bayern, am Ende der Saison sind die Spieler fit. Genau. Und da brauchst du sie fit. Und einen fitten Haaland habe ich gestern nicht gesehen im Stadion.
Das ist es tatsächlich auch nicht. Ich glaube, deswegen ist das Team Haaland, wie du sagst, noch so zögerlich, weil die Angebote auf diesem schwierigen Markt, was wir gerade haben, Corona-Pandemie, nicht so, du sagst zwar, es gibt drei Angebote, ich sage, es gibt nur eins, ein richtiges, und das ist Manchester City. Es ist ein bisschen rarer gesät als vielleicht nächste Saison. Und das sind auch, glaube ich, Fragen, die sich Erling Haaland stellt. Passe ich wirklich zu Pep Guardiola? Bin ich, du hast gesagt, eine andere Option? Er will ja der große Starspieler sein, der immer spielt, der immer... So, und das ist er, glaube ich, bei Pep Guardiola wäre er nicht, weil er eigentlich das System einer falschen Neun präferiert. Und das sind, glaube ich, auch Fragen, die sich das Team Haaland, wie du sagst, auch immer so ein bisschen...
Ich behalte den Gedanken gerade, bitte. Ne? Ja. Wir sprechen natürlich gleich weiter. Hochspannendes Thema, muss ich sagen, an der Stelle. Wir haben aber noch andere Themen, logischerweise. Kampf um Europa, das ist noch richtig spannend in der Fußball-Bundesliga. Und 31. Spieltag, kann man schon mal drüber nachdenken. Wer ist denn so der Trainer der Saison? Das alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wir sind wieder zurück im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Stahlwerk. Doppelpass. Mal weiter mit dem Thema Erling Haaland. Bernd Arge hat schon gesagt, also die Bayern sind immer noch an ihm dran. Aber es gibt auch noch zwei andere Vereine. Und die müssen in der Champions League gegeneinander ran.
Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
Ja, Halbfinale in der Champions League heißt also zumindest das eine Halbfinale, Real gegen Manchester City. Und das war eben auch lange das Duell oder ist das Duell um Erling Haaland. Jan Ager hat eben gesagt, derzeit in der Pole Position ist also Manchester City. Gut, Real Madrid hat ja auch einen Karim Benzema, übrigens derzeit auch der beste Torschütze in der laufenden Champions League-Saison, steht bei 12 Treffern. Ja, das System von Manchester City unter Pep Guardiola haben wir gerade schon besprochen und das erkennt man auch ganz gut in der Champions League. Dort der beste Torschütze ist Mahrez mit 6 Treffern. Insgesamt haben die Citizens aber 11 verschiedene Torschützen und das spiegelt das System von Pep ganz gut wider. Der würde ja doch am liebsten eher mit 10 Mittelfeldspielern und einem Keeper auflaufen, wenn der dann überhaupt sein muss. Und deswegen greifen wir die Diskussion von eben doch nochmal gerne auf und fragen, wie gut würde denn dann da ein Mittelstürmer der Klasse von Erling Haaland tatsächlich am Ende reinpassen.
Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
So, Ewald, wie versprochen, du hast dich noch nicht zu dem Thema geäußert.
Ja, also ich würde den Jan gerne fragen, wenn der Erling Haaland jetzt...
Welchen Jan?
Jan. Weil er eben gesagt hat, ist er der Spieler. Wenn er der Spieler wäre, der eine Mannschaft besser macht, der wirklich super reinpasst, rechtfertigt das die Summen, von denen wir da gehört haben? Die Summen, die überhaupt im Fußball sind? Also jetzt, natürlich ist das Spekulation, das ist ganz klar, aber das als Paket zu bezeichnen, natürlich eher, ist keine Gefahr, dass ich einen Spruch mache, aber das ist eher ein Container irgendwie. Ne? Und jetzt könnte man gut in der Ukraine-Hilfe gebrauchen, wenn ich diese ganzen, wenn ich diese Summen so sehe. Ja. Für mich, ich gebe nur mal ein Beispiel, Dortmund, da ist er auch gewesen. Natürlich war er öfters nicht dabei, aber wie wir schon gehört haben, sie haben ein Problem in der Defensive. Das heißt, einen Spieler da irgendwo hinzusetzen, wo vielleicht kein Weltklasse-Torwart ist oder wo ich in der Innenverteidigung Probleme habe oder wo ich das Spiel nicht hinbekomme, dann hilft mir auch so ein Spieler nicht. Generell frage ich mich, Jan Arge Fjørtoft hat mich gerade in der Pause als Romantiker bezeichnet.
War das ein Kompliment?
Nein, das war...
Nein, seid ihr beleidigt? Hast du das nicht gemerkt?
Habe ich einen beleidigt, Ewald? Ich finde, dass wir...
Habe ich gesagt, dass du mich beleidigt
hast? Nein, er hat das gesagt,
Thomas. Ich bin stolz darauf. Ich bin stolz darauf, dass du mich so genannt hast. Weil ohne Romantik und ohne Visionen wird sich nie etwas verändern.
Halleluja, das habe ich gemeint.
So. Und natürlich ist das schwer, dieses Rad zurückzudrehen. Ich überblicke, weil ich ein bisschen älter bin als ihr, so einen längeren Zeitraum. Als ich mit Jupp Heynckes in Spanien war, da ist Mijatovic von Valencia 1997, glaube ich, nach Real Madrid gewechselt, wo Jupp auch da aufschlug. Da hatte der eine Ausstiegsklausel von 10 Millionen. Zu dem Zeitpunkt wäre nie einer auf die Idee gekommen, das zu bezahlen. Und dann hat Real Madrid gesagt, Moment, das bezahlen wir eigentlich. Das war keine Ausstiegsklausel, sondern jeder Spieler in Spanien muss ja so eine Auflösungsklausel haben, die er selbst eigentlich bezahlen muss. So, und mittlerweile, der nächste Quantensprung war Neymar, der hatte 225, nicht weil das eine Ausstiegsklausel war, sondern weil die gedacht haben, das bezahlt nie jemand. Das ist ja eigentlich ein Schutz der Spieler, das so hoch zu setzen. Dann hat es irgendjemand bezahlt in Paris, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und seitdem sind wir in ganz anderen Kategorien.
Aber das meinte ich ja vorhin, ne? Die 75 Millionen für Haaland, das wird, glaube ich, jeder sagen, das ist jetzt per se erstmal im Vergleich, nicht so viel Geld.
Aber, geht es denn jetzt wirklich nur ums Geld?
Nö, natürlich nicht.
Beim Haaland.
Ja,
warum? Ja, also das war ja mein Punkt. Das sind zwei Punkte in dieser Diskussion. Erstens finde ich, dass es richtig ist, dass Bayern bemüht sich um die besten Talente in Deutschland. Das ist ja ganz, ganz klar, dass die versuchen, Florian Wirtz zu holen, dass die versuchen, Erling Haaland zu kriegen. Das verstehe ich. Für Zalahamisic ist das sehr wichtig, eine jüngere Mannschaft aufzubauen. Fertig. Für das Geld, ich sage nur, was wir wissen. Wir spekulieren. Was wir wissen bis jetzt, hat Team Haaland immer das Richtige gemacht, um den Spieler zu entwickeln. Und er hat sich immer schneller entwickelt, als wir geglaubt haben. Bei Salzburg hat man geglaubt.
Wer ist das Team denn? Erklär uns das nochmal.
Ja, das Team Haaland, sage ich immer, dass der Papa ist der CEO, also der President. Ja. Der CEO ist Erling. Und dann haben die in der Abteilung Verhandlungen, dann haben die Mino Raiola. So da, und dann haben die einen Schattenmann, Iva Edja, der sieht genau aus wie Mino Raiola. Aber das ist der Schattenmann, das ist für mich der Team Haaland.
Du gehörst nicht dazu.
Nein, genauso wie du bei deiner Quelle nicht gehört.
Nein, dazu. Aber es ist ja richtig, was er sagt. Eben war die Frage, passt er dahin, passt er hierhin? Meines Erachtens wäre es von Erling Haaland und vom Team Haaland clever zu sagen, ja, Jan hat recht, er entwickelt sich zu schnell dann auch mit im Verhältnis zum BVB. Aber ich glaube, sie würden ja am Borsigplatz ein Denkmal bauen, wenn er gesagt hätte oder noch sagen würde. Glaube ich aber nicht. Das ist ausgeschlossen, oder? Aus meiner Sicht ausgeschlossen. Hm. Übrigens auch, denkt beim BVB keiner mehr dran.
Die haben ja das Geld auch schon ausgegeben.
Bitte?
Die haben ja das Geld teilweise schon wieder ausgegeben.
Ja, wobei, da will ich auch sagen, Karim Adeyemi wird kommen, ist aber auch nicht der Haaland-Ersatz. Also die suchen immer noch jemanden und da ist man sich intern auch sicher, es soll eine kreative Lösung sein, 18, 19, ähnlich wie Haaland damals, der dann kommt und eben auch so ausschlägt und explodiert wie Haaland. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, an seiner Stelle würde ich sagen, ich bleibe das eine Jahr nochmal, ich spiele meine Saison komplett durch, arbeite an meinem Körper, bleibe fit, bestätige diese Leistung und mache dann den nächsten Schritt. Dann ist er 22 Jahre alt, der kann mit 23, 24, 25, 26 immer noch die Champions League gewinnen. Und das würde ich machen. Und es ist ja auch nicht so, als würde er jetzt beim BVB kein Geld verdienen.
Na, aber Patrick, ich muss nur sagen, wenn Jan hatte über seine Verletzungen gehabt. Ich habe gestern Emre Can interviewt. Mhm. Ich habe ihn gefragt, was ist der große Unterschied zwischen Dortmund und Bayern? Und dann sagt er generell, super Spieler bei Bayern, viel Respekt für Bayern. Mhm. Aber hat er auch gesagt, dass bei uns die Verletzungen eine große Rolle spielen. So, das ist ja nicht nur Erling Haaland, der verletzt ist beim Dortmund. Das ist ja sensationell, wie viele Verletzungen die haben. Und ich habe ihn gefragt in Englisch, why? Und er sagt, nobody knows. Mhm. Und wenn Dortmund nicht weiß, warum so viele Leute verletzt sind, ja gut, dann haben wir ein Problem.
Mhm. Wenn sie es wüssten, dann hätten sie es wahrscheinlich nicht.
Also, danke, Romantiker.
Aber das heißt im Umkehrschluss, er ist nicht verletzungsanfällig, Erling, oder?
Ich weiß nur, dass er kam nach Dortmund. Wir vergessen, dass er ist 21 Jahre alt. Ich glaube, das erste Jahr hat er 8 Kilo zugenommen. Der ist explosiv. Und das ist so wie ein Feintuning-Formel-1-Auto.
Aber bis 25 hast du dich doch auch nie verletzt, oder?
Aber ich war ja nicht schnell, Thomas.
Ist noch nicht so viel gelaufen, dann kann man auch nicht
genau.
Wie wird denn von Team Haaland die aktuelle Leistung bewertet? Also gestern wie wird denn vom Team Haaland die aktuelle Leistung bewertet? Also wenn ich mir ihn gestern angeguckt habe, 90 Minuten, ich saß auch mit Trainern zusammen und wir haben dann drauf geschaut. Haaland hat sich nicht so bewegt, wie sich Haaland bewegen kann. Es gab zweimal die Möglichkeit, dass er seinen tiefen Lauf ansetzen konnte, da hat er den Ball nicht bekommen. Ansonsten stand er aber nicht so hoch, dass er diese Läufe auch selbst von sich angeboten hätte. Er war viel zu tief und hat nicht das gemacht, was er kann. Also er war gestern bei dem Topspiel kein Faktor. Haaland war gestern...
Aber trotzdem hatte er drei Torszenen, von denen er, sage ich, wenn er 100% fit ist, zwei macht. Aber normalerweise.
Da gehören aber auch noch 9 andere Spieler dazu.
Aber es geht auch darum, wo stehst du?
Ja, es ist ja alles gut. Alles gut. Ich verstehe dich. Alles gut. Fakt ist doch in der ersten Halbzeit, dass null Aggressivität im Spiel der Dortmunder waren. Keine Zweikämpfe.
Die ersten 15 bis zum Tor waren die Dortmunder.
Lass mich mal ganz kurz reden. Null Aggressivität in den ersten 45 Minuten, keine Balleroberung. Und wenn sie mal die Chance hatten, haben sie Bälle gespielt, die der Haaland gar nicht bekommen konnte. Also ein Stürmer hängt ja schon, ist abhängig von seinen Mitspielern, die drumherum spielen. Lewandowski ist genauso abhängig. Benzema bei Real Madrid ist genauso abhängig. So, und wenn er dann nicht gefüttert wird oder falsch gefüttert und die Bälle kommen nicht an, ja, da kann der Junge natürlich auch nichts für.
Wer war bis zum 1-0 der Bayern die bessere Mannschaft?
Bayern München hatte die Kontrolle. Die Möglichkeiten, die Dortmund hatte, diese 1-2, wie gesagt, diese Bälle wurden nicht sauber gespielt. Haaland konnte den Ball nicht erreichen, wie auch immer. In der zweiten Halbzeit, ich muss schon sagen, wenn du aus einer Verletzung rauskommst und du brauchst Zeit, um in deinen Rhythmus zu kommen. Ich glaube, das hat man dann in der zweiten Halbzeit gesehen, wo er durchaus hätte das ein oder andere machen können, vielleicht müssen, vor seiner Verletzung. Aber das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Aber er ist auch abhängig für das, was drumherum passiert. Und das war in der ersten Halbzeit von Borussia Dortmund allgemein viel zu wenig.
Aber das ist ja interessant. Wir sitzen hier
und diskutieren. Deswegen kann man nicht hingehen und sagen, oh, Haaland hat nicht funktioniert.
Ja, genau. Ja. Nein, das ist ja ganz interessant. Wir sitzen hier, ist immer verletzt, spielt fast nie. Also der Fakt ist, er hat 85 Tore gemacht in 83 Spielen beim Borussia Dortmund. Real Madrid, Manchester City und Bayern München willen. Das ist Fakt. Gestern, alle Fußballkenner, genauso wie Stefan, wir haben gesagt, das war nicht sein bestes Spiel. Nein. Vielleicht, wenn er 100% fit, hätte er 2 oder 3 machen können in 2000. Das gehört ja dazu. Aber das ist Fakt.
Gut, die Quote ist natürlich überragend. Hast du recht. Aber im Vergleich zu Lewandowski haben wir eben gehört. 60% zu 98%.
Robert Lewandowski ist der beste Stürmer aller Zeiten fast.
Nee, ich, man kann
in seinem Alter
und der Erling Haaland ist 21 Jahre alt und genau. Wenn man ihn vergleicht mit einem 21-jährigen Robert Lewandowski, dann ist er in seiner Entwicklung.
Aber so, das Team Haaland, warum besorgen Sie nicht für ihn dann einen eigenen Fitnesstrainer?
Das haben ja die. Die kämpfen,
hast
ja,
du eben nicht gesagt?
Die kämpfen ja 24 Stunden. Das Patrick kann das bestätigen. Das ist ja keiner, der so hart trainiert beim das Dortmund
als
Erling Haaland. Okay. Der kämpft ja 24-7, um fit zu sein. Und schauen wir mal jetzt, wenn er beim anderen Verein ist, vielleicht ist er ein besserer.
Aber Thomas, du hast ja gerade Robert Lewandowski noch mal genannt. Ich finde, man muss auch mal eine Lanze für ihn noch mal brechen, dass er sich nämlich von diesem ganzen Theater, was ja auch um seine Person herrscht, 0,0 beeinflussen lässt. Der macht einfach so weiter. Der tritt der Knips, der ist fit, der spielt 90 Minuten, macht ein Tor.
Das aber hat er ist schon genervt.
Bitte? Er ist genervt, aber er bringt ja sportlich seine Leistung.
Lewandowski?
Ja.
Wie alt ist der?
Ja, natürlich ist er 12, 13 Jahre älter. Das hat aber in Dortmund, Entschuldigung, als der Wechsel feststand, schon genauso gemacht. Da ist der Torschützenkönig noch geworden. Der lässt sich davon nicht beeinflussen,
weil er ein Top-Profi ist. Der Fitnesscoach von Robert ist seine Frau. Die machen überragende Arbeit, der ist topfit.
Da muss Haaland die vielleicht mal ausbauen.
Nein. Du weißt doch, was ich damit sagen will. Das ist bei vielen Spielern so, wie ich es schon gesagt
auch
habe. Was wir für Ansprüche haben an diese Spieler. Die sind 18, 19, 20, 21 Jahre. Der Bellingham, Wahnsinn.
Aber ich habe damit ja gar nicht, Entschuldigung, ich habe ja damit gar nicht Haaland kritisiert, sondern Lewandowski wollte ich dadurch loben.
Ja, aber du hast ja gesagt, dass er lässt sich nicht beeinflussen.
Ja, genau.
Mein Freund, der ist Nummer 9 beim Bayern und kann sich gestern nicht sagen, ob er bleibt oder nicht. Aber also er lässt ja sich für die ganze Haaland-Theater in den Rennen. Ja, das stimmt. Aber du siehst ja auch, wenn wir hier diskutieren, Robert Lewandowski ist für mich ein hervorragender Stürmer. Aber er war auch gestern, das war ja nicht seine beste Partie. Zweite Halbzeit gestern war ja Robert nicht so viel dabei.
Aber dann lass ihn doch gehen. Dann muss er jetzt weg.
So, ihr Lieben, wir haben jetzt genug über Bayern und Dortmund geredet. Wir haben noch andere schöne positive Themen. Jetzt kommt ganz speziell etwas für Ewald Lien.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ja, gestern gab es ja nach nur 3 Tagen quasi die Neuauflage des Halbfinals des DFB-Pokals zwischen Union Berlin und RB Leipzig. Am Mittwoch ja noch mit dem besseren Ausgang für Leipzig. Gestern dann auch wieder in Führung gegangen, aber Union Berlin blieb dran und wir springen hier in die 89. Minute. Das Tor dann von Behrens am Ende, aber wir müssen natürlich vor allem über diese schöne Vorlage mit der Hacke von Sven Michel sprechen. Wir sehen es hier nochmal in der Entstehung. Dann über die rechte Seite entwischt hier Geraldo Becker Angelinho, der kommt nicht hinterher in diesem Sprintduell. Und dann eben Sven Michel, ohne nach hinten zu schauen, abgelegt auf Sven, auf Behrens, so rum, und der dann mit dem 2:1 Siegtreffer. Also wirklich schön gemacht, deswegen natürlich auch unsere Szene der Woche und vor allem auch wichtig für Union Berlin mit Blick auf die Tabelle, denn die sind ja noch dran im Kampf um Europa. Wir sehen es hier, derzeit jetzt also auf Rang 6 und vor allem in Anbetracht des Siegs der Kölner auch gestern. Gut, dass sie da eben noch das Spiel gedreht haben, jetzt also einen Punkt vor den Kölnern, derzeit also qualifiziert fürs internationale Geschäft. Also Union Berlin beendet nicht nur diese Wahnsinnsserie von RB Leipzig mit 15 Pflichtspielen ohne Niederlage, sondern darf auch zu Recht weiter von Europa träumen.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Zu Recht Applaus hier. Wir schauen uns die Szene nochmal an, Stefan, weil es so schön war, ne? Oder?
Das war wunderschön.
Deine Analyse dazu? Also hieß der lange Ball?
Also meine Analyse ist auf jeden Fall, das hättest du nicht so geschafft, die Vorlage. Nein, meine Analyse ist...
Was habt ihr eigentlich mit mir heute
alles hier? Er ist ja Linksfuß, ne? Und er muss abstoppen. Wir sehen es vielleicht gleich nochmal. Und hätte ihn mit rechts machen müssen. Und bevor er mit rechts schießt, hat er gedacht, ich lege ihn lieber in den Raum zurück.
Da sieht Angelino natürlich auch nicht gut aus.
Aber wann sieht er ihn, Stefan?
Das frage ich mich auch.
Ja? Ja, ich glaube, er hat einfach im Gefühl, dass in meinem Rücken irgendeiner sein muss. Er hätte ihn sonst mit rechts machen müssen. Mit links kann er den nicht machen. Und er ist nochmal Linksfuß. Und deswegen hat er gesagt, ich mache sicher und lege den Ball zurück. Er hat dann auch ein Stück weit Glück gehabt. Aber super Tor. Also klasse gemacht. Auf den Punkt.
Es soll ja Spieler geben, die ihre Umgebung scannen und so im Vorbeilaufen die Wahrnehmung haben. Das ist auch hilfreich.
Ja.
Und ich denke, dass er das kann.
Oder?
Also,
Also ich stelle fest, dass hier kein Interesse besteht, das Fußballsystem grundsätzlich zu kritisieren, was diese großen Summen angeht. Wir diskutieren lieber über einzelne Situationen. Ich kann das gerne analysieren auch nochmal für dich.
Ewald, das Aktualität nennt man
das. Das ist die Aktualität, ist klar, natürlich. Aber,
also nicht nur romantisch sein, sondern auch ein bisschen aktuell.
Nein, das ist ja richtig.
Das war ein Kompliment.
Ich stelle dir eine andere Frage, wenn ich darf. Ja? Zum Beispiel Union Berlin, Urs Fischer macht da einen super Job. Einer der Kandidaten für den Trainer der Saison, aus deiner Sicht?
Auf jeden Fall. Es gibt einige Trainer der Saison für mich, die aus ihren Mannschaften, aus ihren finanziellen Möglichkeiten richtig etwas gemacht haben. Wenn ich bei Union Berlin bin und verliere jedes Jahr 3-4 der besten Spieler, dann muss ich mal gucken, dass ich hinten vernünftig stehe. Wir haben in unserem Podcast 16er zigmal mit dem Trimmel gesprochen, der sagt, was ist in jedem Training so? Kein Zweikampf, wir gehen keinen Zweikampf aus dem Weg. Und gegen Union zu spielen, selbst wenn die vorne nichts zustande kriegen, das ist kein Vergnügen, weil sie eben in jedem Zweikampf drin sind, weil sie diszipliniert sind. Bei Freiburg ist es das Gleiche. Die haben vorne natürlich eine super Qualität in der Offensive, aber selbst wenn sie kein Tor schießen, schießt du kaum ein Tor gegen sie, weil sie so aggressiv sind, weil sie so gut organisiert sind und weil sie verbissen um jeden Ball kämpfen. Da kenne ich ganz eine Reihe von anderen Mannschaften, denen das egal ist. Das ist ja auch so ein Punkt. Du hast eben von Trainerausbildung gesprochen. Ja. Das ist auch über 20 Jahre lang, dass wir sagen, Spielaufbau, Ballbesitz und so weiter und so fort. Unterschreibe ich alles. Aber ich würde auch gerne sehen, dass ich mich nicht bei jedem Gegentor, was fällt, darüber aufrege. Was macht denn der Abwehrspieler da? Sieht der das gar nicht im Rücken? Deckt der nicht mal? Und deswegen sage ich, Union Berlin, wunderbar. Aber die Entwicklung, die wir in der Bundesliga haben, ihr redet davon von Konkurrenzfähigkeit. Und jetzt komme ich wieder auf meine Talentförderung zurück. Wenn wir bessere eigene Talente hätten, die dann auch dort spielen, dann würden wir auch in Europa anders dastehen. Ja. Wir haben über Jahre hinweg, da hast du mal ein Jahr gehabt, da waren drei im Achtelfinale mit Dortmund, Leipzig, Bayern, 2020. Und drei haben zumindest noch gekämpft in der Euroleague mit Leverkusen, Leipzig und Frankfurt. So, aber es ist eben so, dass Mannschaften mit einem normalen Budget, mit einer guten Defensivorganisation in den letzten Jahren immer wieder in die Euroleague gekommen sind, aber chancenlos sind, wenn sie gegen den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten aus Spanien. England, was weiß ich wo gespielt haben. Und das kann es doch nicht sein. Wenn unser fünfter, sechster klar schwächer ist als der fünfte, sechste von Spanien, dann stimmt irgendwas.
Aber das ist ja nicht nur Ewald ein Talentethema, sondern das ist ja auch ein finanzielles Thema. Und da bist du ja wahrscheinlich als Romantiker auch dagegen zu sagen, öffnet alles, 50 plus 1.
So ist das jetzt ein finanzielles Thema. Warum ist das ein finanzielles Thema? Erklär mir das mal.
Naja, die Vereine in England, die Vereine in Spanien, da können Vereine wie Union Berlin kann gegen Betis Sevilla gehaltstechnisch nicht mithalten.
Und Bayern gegen Villarreal?
Bitte?
Bayern gegen Villarreal?
Davon rede ich nicht.
Totschlagargument.
Ich rede davon.
Ja, die haben die Europa League gewonnen, immerhin.
Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Also, schau mal, ich wollte nochmal auf das Trainerthema
kommen. Aber wer ruht denn am meisten raus?
Weil das ist ja,
im Moment
genau,
aus den Möglichkeiten vor allen Dingen
auch. Weil was er Ihnen sagt, ist ja total richtig. In diesem Jahr gibt es ja wirklich viele, viele Trainer, die dafür in Frage kommen. Und witzigerweise ist es so, dass es eben nicht die beiden sind, die oben stehen. Also sprich
Nagelsmann,
Rose, sondern wir reden über Urs Fischer. Mit Sicherheit gehört er für mich auch dazu. Christian Streich, glaube ich, gibt es überhaupt keine zwei Meinungen.
Steffen Baumgart,
Domenico Tedesco macht auch einen tollen Job, seit er Leipzig übernommen hat. Also ich glaube, da gibt es einige. Und kurioserweise eben nicht die beiden, die da oben stehen.
Aber ich finde es interessant, was ihr zwei, das war ein kleiner Streit und wir wollen wieder reingehen auf die zwei. Weil Ewald hat ja eigentlich gesagt, was machen wir von unserem Spielsystem, was holen wir raus? Und wenn wir Trainer diskutieren, wenn ich sehe Dortmund zum Beispiel, das sehe ich, dass Marco Rose möchte ein Fußballspiel spielen, aber hat die Spieler nicht dafür. Und ich finde, ich sehe jede Bundesliga-Runde, sehe ich diese modernen Spielen aus von hinten. Jede Runde sehe ich 4-5 Tore, gestern auch 2 oder 3, wo ich es in meiner Konferenz gesehen habe. Guck, jetzt haben wir das war einen langen Ball über dem Mittelfeld und ein Tor ist entstehen. Diese Manchester City Wannabes in Germany muss raus, finde ich. Also schlechtere Mannschaften, es soll verboten sein, von hinten rauszuspielen, weil die schaffen das nicht. Und darum sehe ich das, wir müssen mit dem Spieler spielen und wir müssen Spieler holen. Und ich glaube, da besteht das, weil man Union Berlin holen Spieler, die passen zu einem System von Fischer. Und das andere Vereine holen nur Spieler. Mhm.
Ich werde das aber auch nicht verstehen, dieses Rausspielen von hinten. Stefan, musst du mir mal erklären. Ne? Dann ist Abstoß, dann spielt, ja, dann genau. spielt der Torwart nach links raus, dann spielt der Abwehrspieler wieder zurück zum Torwart, dann spielt er nach rechts raus.
Stefan würde jetzt sagen, die sollen mir sofort den Ball geben im Mittelfeld, ich mach das dann schon. So war das früher.
Ja, aber Ewald, das ist doch genau. Und dann, dann schlägt er einen langen Ball, dann kann ich doch gleich einen Abschlag machen, dann bin ich wenigstens von meinem eigenen Tor weiter entfernt.
Halleluja. Jetzt nehmen wir mal ein gutes Beispiel, da müssen wir in die zweite Liga gehen. Nehmen wir den HSV, na, das weißt du genauso. Die permanent jeden Ball von hinten, egal gegen wen sie spielen, also ob im Pokal, gegen Freiburg oder gegen eine Top-Mannschaft auch aus der zweiten Liga, versuchen sie immer herauszuspielen. Und ab und zu muss man auch einen Plan B haben, dass man sagt, wenn ich gegen Freiburg spiele, die ja nun mal qualitativ besser sind, schiebe ich meine Jungs raus, spiele den langen Ball, gehe auf den zweiten, aber ich habe erstmal die gefährlichen 50 Meter oder 30 Meter überspielt mit dem langen Ball. Das ist ein Problem. Das gibt's aber auch in der Bundesliga. So, das können sich halt nur noch wenige leisten. Das kann Bayern München sich leisten, Dortmund, Leipzig, ja. Und dann wird's aber schon eng, ne? Das muss ich schon dazu sagen.
Also ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was du eben gesagt hast. Ja, nein. Du hast gesagt, es ist eine Frage des... Ich darf dich duzen, ne?
Ja, natürlich.
Entschuldigung.
Du bist doch nicht dich duzen.
Das ist die wichtigere Frage. Du sagst Trainer zu mir.
Trainer, wie ist das jetzt?
Ja, also... Du hast gesagt, das wäre eine Sache des Geldes. Das ist für mich nicht nur eine Sache des Geldes. Ich behaupte, dass wir hier in Deutschland genügend Spieler haben mit einem Talentpotenzial. Auch genügend hungrige Spieler. Wir haben ja dieses Problem, dass viele gar nicht mehr hungrig sind. Die kommen in die Nachwuchsleistungszentren, ihnen wird teilweise der Spaß genommen. Viele bekommen schon Geld zu einem Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht richtig entwickelt sind. Und man spricht ihnen den Hunger ab. Ich glaube, dass ihnen auch viel Freude genommen wird. Und man in einen, wie so ein Beamten, in so ein Beamtentum reinkommt. Aber das Entscheidende ist für mich, der entscheidende Punkt ist für mich, wie viel Individualität lasse ich zu? Wie viele Trainer habe ich, die einfach nur den Mannschaftserfolg wollen und dabei Wert legen auf Taktik und zu wenig auf die individuelle Ausbildung? Wenn ich Spieler entwickeln will, die wir 100% talentmäßig haben, dann muss ich ihnen auch Individualität zubilligen. Dann muss ich auch gucken, dass auch mal konfliktive Charaktere, du hast Adeyemi gemacht, du wirst ja noch 5-6 Beispiele bringen. In England gibt es 20-30, in jedem zweiten Club läuft irgendjemand rum, den wir haben wollen. So, und du hast, Adeyemi ist bei Bayern München, frag mal Gerland, wie das damals gelaufen ist. Der war irgendwie ein bisschen konfliktiv, dann haben sie den weggeschickt. Dann ist er nach Leipzig gegangen. Ein Spieler wie Adeyemi. Ich gucke die Europameisterschaft U21 und denke, ach so, wo kommt der denn her? Bosnien oder Österreich? Oder? Nein, der war hier bei uns. So, und das ist für mich ein Offenbarungseid. Es tut mir leid. Und ich glaube, dass wir, wenn wir die Attraktivität der Bundesliga erhöhen wollen, müssen wir auch die Konkurrenzfähigkeit der Vereine erhöhen. So, und dann komme ich wieder zu den kleineren Vereinen. Dann habe ich eben vielleicht bei Union Berlin nicht das Geld, aber ich kann vielleicht da und da und daher mir ein paar Top-Außenstürmer holen, die auch mal die Spitzenteams ärgern können. Und nicht nur durch eine kontrollierte Defensive mit einem reinen Konterfußball. Und dann kann ich vielleicht auch mal in Europa bestehen gegen Mannschaften wie Villarreal und San Sebastian und wie sie alle heißen, gegen die viele von uns ausscheiden. Das ist albern.
Ewald, du kriegst jetzt erstmal einen Beruhigungstee an der Stelle.
Ich lasse mich aber nicht beruhigen.
Das weiß ich ja, deswegen ja. Nein, wir machen eine kurze Pause, das wollte ich nur sagen. Ja, Spielvereinigung Kräuter Fürth ist abgestiegen. Wir sprechen natürlich auch gleich dann noch mit Sami Arabi. Und im Spiel gegen den 1. FC Köln gab es eine Szene mit Modest, über die müssen wir natürlich auch ganz, ganz dringend reden. Vorher nochmal die Chance, wieder bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. 2 E-Bikes und 1.000 Euro. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Stahlbär Doppelpass. So, und wir begrüßen jetzt erst einmal den Sportgeschäftsführer von Arminia Bielefeld ganz herzlich, Sami Arabi. Schönen guten Morgen oder schönen Mittag.
Guten Morgen.
Sagen wir, bevor wir alles aufarbeiten, schauen wir mal auf die aktuelle Situation beziehungsweise was in den letzten Wochen zurücklag. Vor allen Dingen die Offensive macht doch großes Kopfzerbrechen bei euch. Und der neue beziehungsweise der alte Torwarttrainer Marco Kostmann soll es jetzt richten.
Den Torwarttrainer, nicht etwa den Torschusstrainer, haben sie zum Interimscoach gemacht. Dazu das legendäre Co-Trainer-Urgestein Michael Henke geholt. Und als es ernst wurde für die zwei, dauerte es nicht lange. Schon lag die Arminia zurück. Und sofort die nächsten Sorgen für Marco Kostmann. Mittelfeldmann Schöpf am Boden. Kopf an Kopf, zusammengerasselt mit Hector, der raus musste, während Schöpf weitermachen konnte. Erwähnenswert, weil die Bielefelder in drei aufeinanderfolgenden Partien immer einen wichtigen Akteur mit ernstzunehmenden Kopfverletzungen nach Luftduell verloren haben. Eine unheimliche Serie. Und die in der Phase, in der Trainer Kramer ein einziges Tor in 7 Spielen bejubeln durfte. Aber auch unter dessen Nachfolger bleibt den Arminen das Pech treu. Nach dem geschenkten Ausgleich? Sofort der neuerliche Rückstand. Ja, es läuft unglaublich viel schief bei den tapfer gegen den Abstieg kämpfenden Ostwestfalen. Die Chance auf den Ausgleich. Postwendens der Knockout. Der Versuch, mit einem überraschenden Trainerwechsel eine Initialzündung zu provozieren, hat erst einmal nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Der Antilauf geht einfach weiter. Also, haben Sie noch eine bessere Idee, Herr Arabi?
Sag mal, die Frage gebe ich direkt an dich weiter.
Ja, natürlich haben wir Ideen. Man muss das Ganze aber auch seriös einordnen. Ich glaube, von vielen Experten sind wir vor der Saison in dieser Region eingeordnet worden. Uns ist das bewusst, dass wir um den Klassenerhalt kämpfen. Wir haben eine sehr, sehr turbulente Saison bisher hinter uns. Wir hatten nach 10 Spieltagen 7 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Da haben wenige geglaubt, dass wir das Ruder noch rumreißen können. Waren davon überzeugt, dass wir das in der damaligen Konstellation schaffen, haben es sogar geschafft, uns da rauszuarbeiten und hatten zwischenzeitlich sogar 5 Punkte Vorsprung und hatten jetzt am Ende einen extremen Negativlauf, weswegen wir uns dann gemeinsam nochmal entschieden haben, nochmal einen Input zu setzen. Und am Ende, ich habe es jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt, wenn du bis gestern waren es 7 Spiele, ein Tor nur schießt, dann ist es zu einfach, das alles auf den Frank zu schieben. Wir haben letztes Jahr dem Frank auch viel zu verdanken. Wir haben mit Frank den Klassenerhalt im ersten Jahr erreicht. Aber in der jetzigen Situation hatten wir nicht mehr die Überzeugung, dass wir die Chance, die immer noch besteht, das in der Konstellation zu schaffen, und haben es deswegen gemacht. Und Marco Kostmann, der ist schon lange bei uns, hat schon mal in einer anderen Konstellation, war er auch Mitglied des Trainerteams, als wir damals in die zweite Liga zurückgekehrt sind, und ist deswegen vielleicht bei uns auch nicht nur der absolut klassische Torwarttrainer.
Wenn ich mal eine Frage stellen dürfte, Herr Arabi. Stimmt es, dass Sie vor einiger Zeit mal gesagt haben, wir wollen uns unter den ersten 25 in Deutschland etablieren?
Ja, das ist zumindest aus Clubkreisen gekommen. Das ist ja, glaube ich, auch realistisch. Dazu zählen ja auch die oberen Plätze der zweiten Liga. Also insofern,
ich frage das deshalb ganz bewusst, weil als Sie den Uwe Neuhaus entlassen hatten, und dann, das hatten ja auch viele nicht so direkt verstanden, warum, wurde dann Frank Kramer von Ihnen installiert, eben auch mit der Aussage, das ist der Mann, auf den wir setzen, mit dem wir uns eben auch unter den ersten 25 dann dort etablieren wollen. Das inkludiert dann eben auch die Möglichkeit eines erneuten Abstieges. Ich arbeite mit vielen Trainern zusammen, und die achten immer sehr darauf, wie sich Sportdirektoren, Sportvorstände, Geschäftsführer, Sport, wie auch immer man das dann nennt, sich Trainern gegenüber verhalten. Jetzt den Mann zu entlassen, der vor gut 13 Monaten noch derjenige war, auf den man setzt, mit dem man etwas aufbauen will, und dann wieder zurückfällt in einen Modus und sagt, wir müssen jetzt trotzdem wieder den Impuls setzen, wird extrem kritisch gesehen. Warum machen Sie das?
Ja, zunächst mal, wir haben es ja auf der Pressekonferenz auch, oder habe ich versucht, den Vergleich zu machen. In dem Moment, 40% der Ehen in Deutschland werden geschieden. Man ist aus einer absolut hundertprozentigen Überzeugung. Und ich glaube, im Nachhinein haben wir es letztes Jahr dann noch zu Recht gemacht, dass wir diesen Wechsel geschafft haben, und wir alle kennen die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Liga, und auf so einem Weg passieren auch Sachen in einer Gruppe, und ich habe es nochmal deutlich gesagt, es liegt nicht alleine am Frank, aber wir wollten in der Konstellation, dann auch in der Abwägung gemeinsam mit den Gremien, mit meinem Geschäftsführerkollegen, dann doch nochmal versuchen, diesen Impuls zu setzen, weil jeder ganz genau weiß, was es bedeutet, in der ersten Bundesliga Fußball zu spielen oder auch in der zweiten. Und dann haben wir das sicherlich auch in unserer Analyse abgewogen. Wollen wir den Weg, und gehen wir den Weg zu 100% in der Konstellation, wenn es dann wieder runtergeht, mit der Konstellation Frank Kramer und seinem Team? Oder sind wir auch davon nicht mehr hundertprozentig überzeugt, dass das der richtige Weg ist, die Entwicklung des Clubs weiter zu begleiten. Und wenn wir da kein hundertprozentiges Ja darauf geben konnten, haben wir gesagt, okay, wenn wir dann auch von dieser Sache nicht mehr hundertprozentig überzeugt sind, dann wollen wir nochmal einen Impuls setzen.
Sag mir, war die Aktion, aber die Entlassung des Trainers nicht zu spät? Die Entwicklung geht ja, wie du eben schon gesagt hast, schon seit ein paar Wochen.
Ja, aber das spricht ja dafür, dass was gerade mehr oder weniger angeprangert worden ist. Wir haben in der ersten Konstellation nach 10 Spielen ohne Sieg die Nerven bewahrt, die Sache analysiert und auch jetzt in der Situation, dass wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht. Und hinterher ist es natürlich immer einfacher, dann zu sagen, ihr habt zu spät reagiert oder ihr hättet überhaupt nicht reagieren dürfen. Es gibt am Ende Gott sei Dank immer noch Sachen, die wir intern belassen, die wir analysieren, weswegen wir dann zu der Überzeugung kommen, diesen Impuls zu dem Zeitpunkt zu setzen. Und natürlich, wenn es am Ende nicht reicht, wird es wieder auch genügend Leute geben, die sagen, wir haben als Verein zu spät reagiert. Wir haben uns aber diese Zeit genommen, weil sie für uns auch eine wichtige Entscheidung ist und wie gerade eben auch korrekt gesagt, ist eine Entscheidung, die auch über die Saison hinaus dann geht.
Ich glaube, diese internen Geschichten, die Sami Arabi anspricht, sind auch so ein bisschen, was wir gehört haben, dass es vor allen Dingen in der Mannschaft auch so war von einigen Führungsspielern, dass die gesagt haben, der Trainer erreicht die Mannschaft vielleicht nicht mehr so ganz, die Trainingsinhalte stimmen nicht. Aber Herr Arabi, was mich so ein bisschen wundert...
Der Klassiker.
Ne? Es ist ja meist so, oder? Also ja, irgendwann. Aber was mich halt so ein bisschen wundert, oder was ich mich auch schon bei Schalke gefragt habe, die bewähren einen offenbar eines Besseren, inwiefern kann es denn ein neuer Impuls sein, wenn das ein Torwarttrainer ist, der lange im Verein ist, der lange auch unter dem Trainer, der gerade da ist, gearbeitet hat? Ist das ein neuer Impuls oder gab es auch Überlegungen, vielleicht andere Lösungen zu nehmen?
Auch die Überlegungen gab es natürlich. Die Überlegungen gab es. Am Ende haben wir für uns entschieden, dass das in der Konstellation, und natürlich bringt dann jeder, wenn der Marco jetzt der Chef ist, natürlich hat man vorher zusammengearbeitet, aber der eine oder andere hat dann doch seine eigene Idee, wie er das umsetzt. Aber wir haben beide Sachen abgewogen, eine externe Lösung, eine interne Lösung, haben aber gesagt, wir wollen es jetzt mit der internen machen und werden uns dann zur neuen Saison unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit neu aufstellen.
Gestern hat es nicht geklappt, Samir. Es gab wieder eine Szene. Ich war Sonntag gegen die Bayern auch da, wo es wieder eine Kopfverletzung gab. Hier sehen wir es. Ist es Schöpf gegen Hector? Und ihr seid der Meinung, hätte man Elfmeter pfeifen können, ne?
Ja, nicht nur der Meinung. Also es gibt einige Bilder, man sieht klar, dass Alessandro Schöpf den Ball köpft und dann Hector in ihn reinspringt und dann auch noch am Kopf trifft. Ich weiß nicht, warum es da keinen Elfmeter für geben sollte. Der Jonas Hector hat den Ball nicht gespielt, trotzdem gute Besserung, weil er am Ende noch ausgewechselt werden musste. Und du hast es gerade angesprochen, auch gegen die Bayern. Das ist für uns in der einen oder anderen Situation momentan leider schwer nachvollziehbar. Wir waren in Kontakt mit Michael Fröhlich auch bei dem Bayern-Spiel, der gesagt hat, es hätte Rot geben müssen. Da haben wir sicherlich momentan in der einen oder anderen 50-50-Situation auch im Keller nicht das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite.
Aber das hört sich so an, als wenn ihr euch benachteiligt fühlt.
Ja, stimmt. Also im Moment, wir machen ja auch Fehler. Ja, hier sehen wir es mit dem Ellenbogen. Ja. Es sind alles Menschen, aber am Ende sitzen dort auch Menschen im Keller, die das bewerfen müssen. Und ja, wir sehen es hier. Also ich kann nur sagen, dass wir die Rückmeldung hatten, dass das eine rote Karte im Nachhinein war. Ich habe aber auch einen Schiedsrichterkollegen gesehen, der bei einem Konkurrenzsender erklärt hat, warum das dann eben doch nur gelb ist. Das müssen wir mitnehmen. Es bringt jetzt auch nichts zu lamentieren. Unabhängig davon, dass wir natürlich extrem viele Spieler momentan haben, die natürlich auch noch auf unserer Ausfallliste stehen. Und dass es momentan natürlich auch harte Kopfverletzungen sind, trifft uns natürlich besonders.
Konkurrenzsender gibt es übrigens nicht für Sport 1, aber das ist eine andere Geschichte an dieser Stelle. Samuel, schauen wir nochmal, 3 Spiele sind ja noch auf das Restprogramm. Ich glaube, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Ich zahle auch gleich das.
Ui.
Ne? Ja, das war Absicht. Top. Wie er auch sagt, da sind nur Menschen. Aber ihr müsst ja mindestens, wenn wir da mal drauf schauen, also mindestens 6 Punkte holen, oder? Am besten natürlich 9.
Ja, davon ist auszugehen, wie du es gerade richtig gesagt hast. Wir haben sicherlich nächste Woche mit Hertha ein Spiel, was wir definitiv gewinnen sollten. Und sind es Mutmaßungen, die man am Ende braucht. Aber am Ende müssen wir anfangen zu punkten. Wenn wir nicht punkten, schaffen wir auch nicht auf die Konkurrenz zu kommen.
Es gab gestern noch eine kuriose Situation oder Szene, die wollen wir uns kurz angucken. Bleib bitte nochmal da. Jana.
Ja, wir schauen auf die Partie der Kölner gegen Arminia Bielefeld nach dem 2:1-Treffer von Anthony Modest. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, aber sein Torjubel danach durchaus. Also er rennt hier also erstmal zu der Tüte ganz hektisch, fuchtelt er dann da erstmal was raus und tada, also eine Packung Kaffee. Natürlich in Kooperation mit ihm, also er auch vorne drauf zu sehen, seine eigene Kaffeemarke quasi, die er dann da zum Torjubel in die Kamera hält. Kann man so machen, muss man aber vielleicht nicht unbedingt. Also so sieht es zumindest Trainer Steffen Baumgart. Ja, das, die Fans freuen sich, der ein oder andere Fan freut sich zumindest. Trainer Steffen Baumgart sagte danach, du darfst nicht überdrehen, sonst kriegst du meistens vor die Fresse. Zitat, habe ich nur zitiert. Ja, und auch die Fans, da muss man sagen, bei der Mehrheit kam das im Netz alles andere als gut an. Stichwort Entfremdung und Stichwort Kommerz im Fußball. Aktionen wie die von Modest sind Teil der vielen Mosaiksteinchen, die Leute wie mich mehr denn je das Interesse am Männerfußball verlieren lassen. Dieser Sport ist nur noch geldgeile Egonummer. Also auch da scharfe Kritik aus dem Netz. Und man muss sich schon ernsthaft die Frage stellen, wo soll das Ganze denn hinführen? Also wenn wir jetzt das Gedankenspiel einmal weiterspielen, steht dann demnächst Thomas Müller an der Eckfahne und kocht seine eigene Pasta. Oder auch die Indeed Ingrid, die sehen wir dann demnächst bei der Eintracht vielleicht auf der Trainerbank. Ja, und im Signal Iduna Park, da bringen sie dann demnächst ihre eigenen Gartenmöbel mit und sorgen für die Bepflanzung und Begrünung. Jan Ager hat Spaß, aber man muss sich doch ernsthaft die Frage stellen, wo geht das denn noch hin?
Sag mir, wie ist das bei euch angekommen, diese Aktion, bevor ich hier Ewald gleich mit ins Boot nehme?
Ja, gut, während des Spiels, ich glaube, der Steffen Baumgart hat das Richtige und alles dazu gesagt, uns umtreibt da viel mehr in der Situation, wie wir in der Situation verteidigt haben, weil dann hätte Anthony Modest kein Tor erzielt und es wäre gar nicht zu der Szene gekommen, aber ja.
Also bevor wir über Anthonys Modest Kaffeewerbung sprechen, worüber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Fair Trade Kaffee, könnte auch sein, würde ich angesichts der Frage, wo soll das noch hinführen, erst einmal über viele andere Dinge sprechen wollen und nicht über so einen Kaffeejubel, ehrlich gesagt. Sag mir, ich bin bei dir. Ich habe das nicht so verstanden wie Thomas, dass du dich benachteiligt gefühlt hast, sondern nimm es einfach mit. Es war sehr, sehr viel Pech. Grüße von hier und viel, viel Glück. Ihr habt sehr viel Pech gehabt in diesen Situationen. Nimm es als Karma mit für die letzten drei Spiele. Ich finde, das ist völlig klar. Ihr habt gar nicht so viele Gegentore, aber die Anzahl der erzielten Tore wisst ihr selber. Also ich drücke die Daumen und ja, toi, toi, toi für den Rest der Saison. Mach uns Ehre als Ostwestfalen. Der Thomas ist auch einer.
Ja. Wir müssen ja neutral sein heute, das weißt du.
Nein, wir sind nicht neutral. Wer ist denn hier von Bayern München neutral? Keiner.
Okay. Sag mir, letzte Frage, abschließende Frage. Das mit Marco Kostmann geht nur bis zum Ende der Saison. Richtig? Und Michael Henker auch.
Ja. Ja, mit Michael haben wir es so vereinbart, dass wir jetzt erstmal mit Marco definitiv. Und mit Michael haben wir uns so verständigt, dass wir die Saison zu Ende bringen und uns dann an den Tisch setzen und überlegen, ob und inwiefern wir dann weiter zusammenarbeiten.
Okay. Sag mir dann vielen Dank, dass du dich gestellt hast heute Morgen oder heute Mittag. Und wie sagte Ewald, alles Gute nach Ostwestfalen hier aus München. Stefan, wie kam das bei dir an mit Modest? Oder wie kommt es bei dir an? Wie kam?
Ja, nicht wirklich gut, aber das muss jetzt kein Thema sein hier in unserer Runde, ehrlich.
Doch, ist es aber gerade.
Aber ja, das Kommerzialisierung vom Fußball, oh, das ist ja grausam. Also wirklich.
Du meinst, das ist was Neues, oder?
Ja, ja, das ist ganz, ganz Neues. Aber ich fand das mit Modest, ich fand das nicht einmal lustig.
Naja, also tut mir leid,
das war nur so neutral, das war ja nicht einmal lustig. Du nimmst einen Kaffee und ich finde es gut, was da gesagt ist. Plötzlich kommt einer mit Auto rein, nach dem Torjubel und so. Aber ich fand das nicht einmal lustig.
Also kreativ war damals der Jubel, glaube ich, Aubameyang mit der Spider-Man-Maske und so. Das ist dann,
aber er muss ja eigentlich hinter beiden Toren also es hingelegt haben. Er wusste ja nicht, bei der Platzwahl, wusste ja nicht, wo
er... Er hat ja wahrscheinlich genug Kaffee, wenn er den selber herstellt.
Können wir einen Kaffee haben von Erwal, bitte?
Wir lachen jetzt drüber, aber...
Jedes Wort ist ein Wort zu viel.
Dann machen wir eine Pause. Ist das am besten? Wollen wir uns auch von dieser Szene erholen? Also, wir schalten zu Olli Müller gleich. Auf jeden Fall. Also, Spielvereinigung Kräuter Fürth ist abgestiegen. Und Schalke hat 4 Gegentore bekommen und wurde mal kurz ein bisschen ausgebremst. Das alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause. Jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee. Komm.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
So, wir sind wieder zurück beim Stahlwerk-Doppelpass live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. So, jetzt haben wir viel über Bayern, Dortmund und andere Themen schon gesprochen. Aber es gab auch andere Emotionen an diesem Spieltag, dem 31. Wir schauen mal auf die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Bewegende Bilder vom Manager von Rashid Azouzi. Stefan, eigentlich schade, ne? Man hat das Gefühl, so, jetzt hatten sie sich ein bisschen an die Bundesliga gewöhnt. Ne? So,
ja, total Rückrunde. Sympathisch. Sympathischer Verein, er ja auch, war ja auch bei uns zweimal hier in der Sendung, mega. Und wenn der Tag X denn kommt, so wie gestern, dann tut er schon weh. Also das sind schon bewegende Bilder. Ja, es war natürlich absehbar, darüber brauchen wir auch nicht herumzureden. Aber ich wünsche ihm natürlich den direkten Wiederaufstieg wieder.
In der einen Szene übrigens mehr Emotionen als in der ganzen Bayern-Feier gestern.
Die haben sie.
Nein.
Ich finde, dass Bayern haben einem schon gezeigt. Ha?
Also du warst ja auch im Stadion, viele Zuschauer, die schon in der 90. als es dann fertig war, das Stadion.
Ist ja wunderbar. Ich habe gesagt, wir haben jetzt genug über Bayern geredet, jetzt fängt der wieder an. Ja. Ist ja hier. Entschuldigung, auch für die Bayern-Fans hier. War es zu verhindern aus deiner Sicht?
Oh, das ist
also der Abstieg natürlich. Ja.
Also die Qualität der Mannschaft, ich meine, sie haben von vornherein gesagt, das wird unglaublich schwierig und so war es dann auch. Also es reichte dann einfach auch von der Qualität nicht, vom Fußball nicht. Und das ist am drittletzten Spieltag passiert, also es war absehbar. Also,
aber das ist ja unglaublich, wir reden über Kräuter Fürth jetzt und später darf man über die zweite Liga. Stell dir vor, die Mannschaften, die in die zweite Liga sind, mit HSV, Werder Bremen, mit Schalke und Kräuter Fürth, ist trotzdem in die Bundesliga. Ja. Und ich finde das so gut, dass es solche Mannschaften gibt, weil das gibt uns ja alle eine Hoffnung, dass es einmal, mein Verein kann einmal aufsteigen. Das finde ich klasse.
Ja. Und wir sind trotzdem wieder beim Trainerthema auch, ne?
Was man ihn zugutehalten muss. Ne? Sie haben den Trainer nicht entlassen, ne? Stefan Leitl.
Absolut. Und er ist jetzt überall im Gespräch. Ne? Also,
und sagt Pauli hat ja auch noch die Chance aufzusteigen, oder?
Vielleicht wäre er ein Trainer für Schalke, weil du gerade zweite Liga angesprochen hast. Wir schauen mal auf die Tabelle. Also, vorher hatte Mike Büskens, der Interimstrainer, ja alles gewonnen. Jetzt gab es gegen Bremen aber einen Dämpfer und es bleibt einfach sehr, sehr spannend. Wir schauen nochmal auf diese Partie.
Der Vergleich vorher-nachher. Die Schalker präsentieren sich als Mannschaft. Und Interimstrainer Büskens scheint zu sagen, ist ja nichts passiert. Doch das stimmt nicht. Nach 5 Siegen in Folge ließen sich die Königsblauen gleich zweimal nach kurz ausgeführten Ecken übertölpeln. Der doppelte Knackpunkt im Absteigerduell mit Werder Bremen und die erste Niederlage unter Büskens. Kurz nach Seitenwechsel der nächste Doppelschlag innerhalb von gut 2 Minuten, wenngleich beide Male unglücklich abgefälscht von Itakura. Das Ergebnis ging in Ordnung. Terodes Tor zum 1:4 war dennoch wichtig, denn so hatte der neue Tabellenführer in Sachen Tordifferenz nur 6 statt 8 Treffer aufgeholt. Aber unterm Strich war es ein echter Rückschritt. Eine deprimierend deutliche Niederlage im Top-Top-Top-Spiel. Eine, die ja auch Folgen haben könnte. Kostet diese schlimme Klatsche Schalke 04 den Aufstieg?
Eva, du bist ja unser Experte.
Ja?
Für die zweite Liga.
Ach, für die zweite Liga. Okay.
Was glaubst du? Unsere Frage, kostet diese schlimme Klatsche Schalke den Aufstieg?
Wieso? Ich meine, 57 Punkte, 56, 54, 53, 52, das wird sich jetzt zeigen. Werder Bremen und HSV, die auch wieder im Rennen sind, haben eigentlich...
Der Club kann heute noch nachziehen.
Bei allem Respekt das leichteste Restprogramm. Wir müssen jetzt am nächsten Wochenende gegen Nürnberg spielen, die heute auch auf 53 Punkte kommen können und fahren dann nach Schalke. Also dann wissen wir mehr. Ich bin so ein bisschen, ich habe Probleme damit, in die Zukunft zu blicken im Fußball. Ich werde immer wieder gefragt, wer gewinnt denn und wer steigt auf.
Das sind wir alle hier arbeitslos, wenn wir alle das Problem haben.
Ja, aber man kann ja auch anders darüber reden, als das zu prognostizieren, was alles passiert.
Aber das Gute ist, ne, wir haben jemanden, ne, unser Mann vor Ort, nämlich Oliver Müller. Olli, grüß dich!
Liebe Grüße nach München!
Olli, kann das einen Knacks gegeben haben, diese derbe Niederlage?
Das glaube ich eigentlich nicht. Also es ist schon desillusionierend aufgrund der Höhe. Noch dazu, weil eine alte Schalker Schwäche eigentlich zutage getreten ist bei gegnerischen Standardsituationen. Da tut man sich ein bisschen schwer, richtig eine Abstimmung zu finden. Also das hat schon wehgetan. Gleichwohl, es ist die erste Niederlage nach 5 Siegen unter dem Interimscoach und Puscher. Als solcher ist er verpflichtet worden, Mike Büskens. Hier ist gerade eben das sogenannte Spielerersatztraining zu Ende gegangen. Auch da gibt es leicht gute Nachrichten. Ove Jan, der ihn ja schon auch gefehlt hat in den letzten Wochen, der ist wieder auf dem Sprung zurück. Also ich glaube, dass Schalke 04 kurz Wunden lecken wird, aber dann alles versuchen wird, um diese Chance tatsächlich nach nur einem Jahr in der zweiten Liga wieder hochzukommen, nutzen wird. Und tatsächlich, man darf ja auch eins dabei nicht vergessen, dieser Wiederaufstieg, der ist ja nicht unbedingt das große Ziel gewesen, irgendwo schon, aber es ist nicht das offizielle Ziel gewesen in dieser Saison. Man hatte gesagt, innerhalb von 3 Jahren will man die Rückkehr schaffen. Und man darf bei aller Bewertung auch nie vergessen, woher ist Schalke 04 gekommen? Ich kann da immer nur mal wieder ein Beispiel geben. Im Kalenderjahr 2020, das ist das letzte Jahr, wo Schalke durchgehend in der ersten Liga gespielt hat, da hat diese Mannschaft an Gehalt 100 Millionen Euro gekostet. Das ist reduziert worden auf unglaubliche knapp über 20 Millionen Euro. Und daran kann man natürlich ermessen, dass diese Mannschaft vielleicht nicht in dieser Balance ist und dass sie durchaus auch noch einige Schwächen hat. Sie hat mit Werder Bremen einen Gegner gehabt, der für mich eigentlich die beste Mannschaft in der zweiten Liga ist. Ist allerdings auch die Mannschaft mit dem höchsten Etat.
Haben wieder was gelernt, Janne. Ah, hast gehört, Spielerersatztraining.
Ja?
Guck mal,
ja.
Kannte ich vorher auch noch nicht.
Wir lernen immer.
Olli, gib uns mal ein Bild von der Stimmung im Umfeld, aber auch, wie hat der Trainer reagiert?
Ja, Mike Büskens hat eigentlich so reagiert, wie man das erwarten konnte. Sinngemäß hat er gesagt, Mund abputzen, weiter geht's. Und es gibt ja tatsächlich auch noch sehr gute Chancen für Schalke 04. Man steht auf dem direkten Aufstiegsplatz. Und wir haben uns natürlich bei den Fans umgehört. Zunächst mal, es war eine atemberaubende Stimmung gestern in der Arena. Erstmals seit über 2 Jahren war das Ding wieder voll. Große Erwartungshaltung. Und wie gesagt, wir haben dann nach dem Spiel gefragt, wie es so mit der Stimmung aussieht.
Wie ist deine Gefühlslage gerade nach dem Spiel?
Ja, gemischt auf jeden Fall. Also vom Kämpferischen kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Aber natürlich 4-1 ist heftig. Und ich muss sagen, kann auch einen Knacks geben für die nächsten Spiele. Ja,
egal, also, wir steigen auf, egal was wir noch verlieren, Mann.
Ich bin relativ gefasst nach der Niederlage, weil wir ja genug Vorsprung hatten. Und ich glaube, wir steigen trotzdem immer noch auf.
Und was würde ein Nichtaufstieg bedeuten?
Oh je. Da würde mein Herz bluten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre richtig kacke. Sag ich mir mal ganz ehrlich, muss ich jetzt mal wieder dieses Wort benutzen. Es wäre richtig schade, wenn wir heute nicht aufsteigen würden.
Oh ja. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die waren natürlich nicht besonders gut drauf nach einer 1-4 Niederlage. Trotzdem, die allermeisten von den Schalke-Fans, die eben zu sehen waren, die haben gelächelt nach einer Niederlage. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass unsere charmante Kollegin Moreen diese Interviews geführt hat. Aber wenn man noch vor einem Jahr Schalke-Fans befragt hätte nach einer Niederlage, ich glaube, die hätten im Strahl gekotzt. Und es zeigt, wie viel Kredit dieser Verein zurückgewonnen hat bei seinen Anhängern. Sie haben einen wirklich richtig guten Job gemacht auf der Führungsebene. Ich möchte an dieser Stelle noch mal eins sagen, was man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen kann. Vor 2 Wochen, als dieser schreckliche Krieg ausgebrochen ist, da war klar, dass Schalke ein neues Problem kriegt mit dem Hauptsponsor, mit Gazprom. Die zahlen 9 Millionen Euro oder hätten gezahlt in der zweiten Liga. Und das war eine schwierige Entscheidung für die Verantwortlichen. Und sie haben sofort gesagt, das geht nicht mehr, wir nehmen Gazprom vom Trikot runter. Und das sage ich jetzt mal als Reporter, der in den vergangenen Jahren Schalke auch häufig kritisiert hat, zu Recht kritisiert hat, wie ich finde. Das zeigt Haltung und das kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen.
Sehr gut, Olli. Abstieg ist natürlich nie schön, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber vielleicht war es für Schalke doch ganz gut, um ein paar Sachen jetzt in die richtigen Bahnen zu lenken.
Total, man hat sich ja immer die Frage gestellt, hat dieser Abstieg eine reinigende Wirkung? Und jetzt muss man sagen, der hatte diese reinigende Wirkung. Ich war in der Abstiegsnacht noch dabei nach dem Spiel in Bielefeld. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Und da wurde ja bekanntermaßen einige Spieler um den Arena-Ring gejagt. Und das ist gerade mal ein Jahr her. Und wenn man überlegt, was in der Zeit sich alles getan hat, Olli hat es angesprochen, das Gehaltsgefüge irgendwie auf ein sauberes Niveau gebracht, neue Spieler geholt, die wirklich auch sich mit diesem Verein identifizieren. Und wir haben es ja eben auch an den Interviews gehört, die Fans sind so weit, dass sie selbst an der 1-4-Niederlage sagen, es geht weiter hier bei uns und wir schaffen das trotzdem. Und das wäre vor ein paar Wochen oder vor ein paar Jahren überhaupt gar nicht möglich gewesen, weil auch die Ansprüche deutlich höher waren. Wir haben ja eingangs die Frage gestellt, ob das jetzt einen Knacks gibt und die Träume jetzt irgendwie platzen. Das glaube ich nicht, weil dafür ist die Mannschaft doch noch gefestigt. Es ist wirklich eine Einheit, die da auf dem Platz steht, was im letzten Jahr wirklich gar nicht der Fall war. Und deswegen glaube ich, vieles macht Hoffnung, auch ein Uwe Jan, der zurückkehrt als Flankengeber, enorm wichtig für diese Truppe. Und deswegen glaube ich, dass Schalke auch dieses Jahr den Aufstieg schon schafft.
Und das finde ich auch interessant mit Büskens. Du kriegst die Identität von Schalke. Ich glaube, die haben Sandhausen, die spielen auswärts jetzt, und dann Nürnberg und St. Pauli.
St. Pauli,
ja. Nürnberg, ja. So, und ja, ich glaube, dass Schalke das schafft, aber das ist ja Spannung pur. Und dieses Ergebnis gestern, man sieht ja auf die Tabelle, die Torverhältnis kann alles entscheiden. Und das ist wirklich, das ist pur. Also pur Unterhaltung in der zweiten Liga.
Wieso braucht die erste Liga Schalke, Stefan?
Ich glaube, dass es viele Fußballfans gibt, die den Schalkern das einfach wünschen, genauso wie die Bremer auch. Also, aber ich kann jetzt nicht sagen, sie gehören in die erste Liga. Also das müssen sie schon verdienen. Und sie sind aber nach wie vor, auch nach der Niederlage gestern, finde ich, auf einem guten Weg. Genauso wie die Bremer nach dem Sieg, logischerweise. Und dann wird es ein harter Kampf hier mit euch.
Die reinigende Wirkung. Die reinigende
für euch meinst du auch, ne?
Die reinigende Wirkung, die Patrick angesprochen hat, ja. die scheint ja bei Schalke wirklich zu fruchten oder passiert zu sein, aber die ist natürlich auch nur dann sinnvoll, wenn es relativ schnell wieder hochgeht. Weil ich glaube, wenn man jetzt bei Vereinen nachfragt, die dann durchgereicht wurden oder wie der HSV jetzt im fünften Jahr, glaube ich, mittlerweile in einer zweiten Liga rumkrebsen, die hätten sich diese reinigende Wirkung dann wahrscheinlich vermutlich gerne erspart.
Mhm. Olli, wir haben es gerade gesagt, Mike Büskens geht ja wieder zurück. Also will nicht weiter Cheftrainer bleiben. Wer kommt denn? Stefan Leitl ist ein Name, der gehandelt wird. Ist das realistisch?
Ja, dieser Name kursiert ja schon seit einigen Wochen. Tatsächlich muss man sagen, auch das ist vielleicht auch eine neue Qualität des FC Schalke 04. Die finde ich als Journalist jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Es sickert einfach nicht mehr so viel durch. Also wir müssen es abwarten, sagen wir es so.
Olli, vielen so Dank. Eigentlich. Also, bis bald, mein Lieber, mach's gut. Danke. So, also, und gestern Abend gab es ja, das wirst du vielleicht gleich bestätigen, noch ein Top-Spiel, nämlich ne, auf St. Pauli.
Ja.
Jana war vor Ort, hat alles live miterlebt.
Ne? Ich kann es
war ein langer Abend für dich, ne?
Eine kurze Nacht war es vor allem insbesondere.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen.
Stimmt. In der Tat war es ein Topspiel, das kann ich bestätigen. Also 2-1 Sieg der Darmstädter am Millerntor auf St. Pauli, war gerade mal die zweite Heimpleite für den FC St. Pauli in dieser Saison. Die sind damit tatsächlich auf Rang 4 abgerutscht, also nicht mehr auf einem der drei beliebten Aufstiegsränge. Dementsprechend groß natürlich auch der Frust bei den St. Paulianern nach dem Spiel. Andreas Bornemann wird übrigens am Montag bei uns zu Gast haben im Doppelpass, zweite Bundesliga, 21 Uhr. Er wird uns dann bestimmt Gründe liefern, warum der FC St. Pauli trotz des anspruchsvollen Restprogramms den Aufstieg doch noch packt. Ja, und des einen Leid ist des anderen Freud. Und das ist in dem Fall natürlich das von Darmstadt 98, die nach diesem Sieg gestern dann wieder auf Rang 3 stehen, jetzt also auf dem Relegationsplatz. Und am nächsten Samstag in unserem Topspiel empfangen sie das Kellerkind Aue. Durchaus machbare Aufgaben, also für die jetzt das Momentum auf der Seite und doch vielleicht Richtung Aufstieg.
Was glaubst du, wie schwer wird das jetzt für Pauli?
Boah, also ich finde es erstmal
als
Fußballfan ist es eine überragende Situation, weil du hast dort die Emotionen, die Spannung, das Ganze mit Vereinen und Mannschaften, wo du dann auch das entsprechende Umfeld drumherum hast, wo viele Menschen mitfiebern. Also eine bessere Situation als diese gibt es gar nicht. Hinsetzen, anschauen und genießen. Also dort eine Prognose ist wirklich schwierig, weil da kommt dann ganz viel dazu. Und gerade bei diesen letzten Spieltagen, ich meine, ihr kennt es ja am allerbesten, da passieren dann plötzlich Dinge, wenn es so eng ist. dass der Kopf ganz entscheidend ist und du in Drucksituationen reinkommst und dann kriegst du plötzlich mit, was auf dem anderen Platz passiert und du musst wieder reagieren. Also das könnte das spannendste Fußballfinale seit langer Zeit mal wieder werden.
Worauf kommt es jetzt an bei euch? Das ist klar, natürlich Punkte holen, so viel es geht, logischerweise. Naja, ich meine so grundsätzlich.
Ich habe es eben schon mal gesagt, dass St. Pauli war nach der Hinterrunde klar Erster mit 4 Punkten vorm zweiten und vielmehr noch vor anderen. Aber in der Rückrunde sind sie 12. Jetzt nach 14 Spielen haben sie nur 17 Punkte geholt. Und oben Werder hat 31, Schalke hat 27, Nürnberg hat 23. Und das ist natürlich schade, dass jetzt am Ende, wenn du am Ende einer Saison, wenn es dann nicht mehr so läuft, dann ist es schwer, dann musst du schon einen großen Vorsprung haben. Und das ist jetzt im Moment passiert, aber es ist alles drin. Ich bin bei Jan, das ist eine unglaubliche zweite Liga. Ich habe eine Reihe von Spielen gesehen.
8 verschiedene Tabellenführer gab es.
Ja, es ist unglaublich. Und auch was den Aufstieg angeht. Wir haben eben über Greuther Fürth gesprochen. Rashid kenne ich seit langen Jahren. Er war mein Spieler in der Amateurmannschaft in Duisburg. Überragende Leistung. Und auch wenn es fast klar ist irgendwann mal, dass du absteigst, der Moment, wo es dann passiert, dann übermannen dich die Emotionen. Das finde ich super sympathisch und das tut mir aber auch leid. Nur man darf eins nicht vergessen, wenn jetzt Werder, Schalke, HSV, St. Pauli, wer auch immer aufsteigt, bei uns weiß ich nicht, ob es dann nicht doch auch wieder zahlungskräftigere Konkurrenten aus der ersten Liga gibt, die dir Leute wegkaufen. Greuther Fürth steigt auf, hat nicht diesen Namen und verliert 4 Stammspieler. David Raum geht nach Hoffenheim, wird Nationalspieler. Mhm. Jeckel, Innenverteidiger, Stammspieler, geht nach Union Berlin. Sebastian Ernst geht nach Hannover. Keine Ahnung, ob er nicht mitgekriegt hat, dass sie vielleicht aufsteigen könnten. Und Stach, defensives Mittelfeld, geht nach Mainz 05. So, du steigst auf und nicht, dass du dich
dagegen wärst, wolltest du sagen.
Noch nicht mal verstärkst, so. Du verlierst 4 Stammspieler.
Ja. Wird auch Nationalspieler, ne?
Übrigens. Was?
Wird auch Nationalspieler.
Ja, also das meine ich damit. Das ist eben so. Und bei den anderen, bei den Mannschaften jetzt im Moment Traditionsclubs in der zweiten Liga, auch da weißt du nicht, wenn jetzt jemand kommt und bietet sehr viel mehr Geld, selbst wenn du aufsteigst.
Aber interessant ist jetzt ja, weil die letzten 3 Runden jetzt, weil jetzt geht es um welche Charaktere hast du in der Mannschaft. Du hast gesehen, gestern Schalke spielen zu Hause, ausverkauftes Haus. Wenn die gewinnen, dann sieht es so gut aus. Und dann verlieren die 4-1. Also jetzt siehst du, letztes Spiel ist Nürnberg-Schalke. Also wer, da kann die Helden. Also jetzt muss man schauen, welche Charaktere die haben. Und ich habe gestern die letzten 20 Minuten von den Darmstädter gesehen in St. Pauli. Also wie die gekämpft haben. Der Torwart war schon 5 Minuten in der 16er oben. Und du siehst jetzt kommt es drauf. Wer hat diese gekämpft?
Darmstadt oder wir?
Nein, der Torwart von St. Pauli war vorne 5 Minuten. Ja, aber wirklich gekämpft. Ob das richtig war, der Ergebnis, ich habe das ganze Spiel nicht gesehen. Aber trotzdem, jetzt kommt es drauf, wer hat diese Charaktere in die Mannschaft?
Das Gute ist ja, die Top 5 oder 6 haben es alle in der eigenen Hand. Also gibt es auch keine Entschuldigung. Weil du hast gerade gesagt, es wäre natürlich schön, wenn wir 6 Punkte Vorsprung hätten. Nein, aber ihr habt das ja alle selber in der Hand.
Ja, HSV hat es zum Beispiel nicht in der Hand, weil sie einen Rückstand haben. Die müssen die 3 Spiele gewinnen.
Ja, aber wenn sie 9 haben und die anderen spielen gegeneinander, dann geht das doch wieder.
Klar, aber in der eigenen Hand haben heißt ja, wenn ich jetzt gewinne.
Genau.
Wer hat das? Füllkrug hat das, glaube ich, gestern gesagt. Ne? Wir sind jetzt Erster. Wie sieht es mit dem Aufstieg aus? Wie sieht es mit dem Aufstieg aus? Dann hat er gesagt, wenn wir jetzt die nächsten 3 Spiele gewinnen,
okay,
dann kann sich das jeder ausrechnen, dass wir eine gute Chance haben. Irgendwie so. Das fand ich sehr schön. Also das meine ich damit. In der eigenen Hand haben, klar, es gibt immer Spiele untereinander und manche haben halt direkte Duelle und andere eben nicht. Werder hat keine Duelle gegen jemanden jetzt noch, der oben steht. Das war es jetzt erstmal.
Also die Prognose ist auf jeden Fall, es bleibt bis zum letzten Spieltag, glaube ich, sehr, sehr eng und sehr, sehr spannend in der wunderbaren zweiten Liga. Gleich müssen wir noch über die Eintracht reden. Natürlich, möglicherweise gibt es ein deutsches Finale in der Europa League. Also Leipzig muss ran und die Eintracht aus Frankfurt, die so grandios in Barcelona gespielt hat. Sie haben nochmal die Chance, 2 E-Bikes zu gewinnen und 1.000 Euro. Jetzt gibt es einen Mitsubishi. Gut, habe ich mich vertan. Also machen Sie mit. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
So, da sind wir wieder live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Stahlberg,
Doppelpass was internationaler Fußball in dieser Woche. Übrigens hat Hasan Salihamidžić hat gerade gesagt, ne?
Ja, Salihamidžić hat beim Konkurrenzsender hat er gesagt, Haaland.
Gibt es nicht Konkurrenz?
Gibt es jetzt Wort. Konkurrenz?
Nein.
Ja, ja, genau.
Okay, du hast andere Informationen. Jana, bitte.
Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
Und wir schauen auch einmal auf die Champions League. Über das erste Halbfinale haben wir eben schon mal gesprochen. Halbfinale Nummer 2 steigt dann zwischen dem FC Liverpool und Bayern-Bezwinger Villarreal. Die deutschen Teams in der Champions League ja nicht mehr vertreten, aber immerhin mit Jürgen Klopp ein deutscher Trainer. Und für den kann es mit den Reds eine richtig erfolgreiche Saison werden. Den Ligapokal hat man sich schon geholt. Im FA Cup steht man im Finale, da geht es gegen den FC Chelsea. Ja, in der Champions League also jetzt im Halbfinale, Hinspiel in Villarreal und in der Meisterschaft. Wenn wir uns in der Bundesliga über fehlende Spannung beschweren, kann man das definitiv nicht behaupten von der Premier League. City gestern wieder vorgelegt mit einem Kantersieg gegen Watford. Heute das Merseyside Derby zwischen Liverpool und Everton. Die wollen also nachlegen, dann können sie wieder auf einen Punkt verkürzen. Ja, und damit können es dann am Ende 4 Titel an der Zahl werden für Jürgen Klopp. Das zumindest freut uns doch aus deutscher Sicht. Und man muss sagen, wir sind ja, auch wenn nicht in der Champions League, auch noch mit 2 Teams international zumindest vertreten.
Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players for Players.
Was heißt denn das, Ewald, wenn du so machst?
Naja, dann ist immer noch nicht alles in Ordnung, da haben wir ja eben gesagt. Nein, ich freue mich auch über die Euroleague. Das, was Frankfurt da gemacht hat, überragend, auch Leipzig.
Die sind also ich finde auch, wir sollten uns mal darüber freuen.
Ja, ich freue mich wahnsinnig darüber.
Gewinnt mal kein Spanier die Europa League vielleicht? Es gewinnt mal kein Spanier die Europa League, sondern...
Aber war überhaupt schon mal was in Ordnung so?
Es war ja, schon vieles in Ordnung. Das ist nicht richtig, das was du sagst.
Nein, aber wir können doch mal Leipzig oder Eintracht Frankfurt mal wirklich... Frankfurt übrigens die einzige Mannschaft auch in der Vergangenheit, die uns international wirklich herausragend in der Euroleague vertreten haben.
Ja.
Da kann man doch stolz drauf sein, meiner Meinung nach.
Ja, nein, habe ich gesagt, dass ich da nicht stolz drauf bin.
Aber du siehst immer so, du siehst so alles so dunkel und so.
Nein, das stimmt.
Weißt du, habe ich ein Problem, ehrlich.
Nein, ja. Das stimmt nicht, Stefan.
Doch, das stimmt, weil das kommt so rüber, von Anfang an der Sendung,
bis durchgehend, bis zuletzt. Du hörst ja nicht viel, was ich sage. Ich hab auch einen Podcast.
Natürlich,
du
redest von Respekt. Das hat auch nicht wirklich was mit Respekt zu tun. Natürlich höre ich zu, wenn du redest.
Stefan,
nur du siehst so viel dunkel und das ist so...
Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ein paar Minuten, kann ich Ihnen jetzt schon sagen.
Wir haben zum Beispiel in der letzten Woche mit Markus Krösche gesprochen und ich bin stolz auf die Frankfurter. Ja, wir haben das wunderbar gefeiert.
Das ist schön, dass du das jetzt sagst. Bravo.
Was soll das? Nein, ehrlich. Ich habe doch nicht von Frankfurt und Leipzig gesprochen. Ich habe nur gesagt, wenn wir jetzt mal 2 Mannschaften im Halbfinale haben, da können wir uns wahnsinnig drüber freuen. Genau. Ich habe aber geredet von den letzten 5, 6, 7 Jahren, dass die Entwicklung bei uns im Fußball nicht in Ordnung ist.
Ja, aber du hast ja ganz vorhin, und ich höre dir sehr wohl zugesagt, man kann das Rad nicht mehr zurückdrehen.
Ja, aber man muss
und dann muss man das nachdenken. Auch so an.
Ja, man muss auch drüber nachdenken, was man verändert, auch im Rest der Gesellschaft. Das ist doch so, Stefan.
Ja, Norwegen ist ein Friedener schon. Ich gehe da dazwischen.
Sag du noch schnell was.
Ich bin nicht neutral. Ich bin sehr, sehr stolz, was Eintracht Frankfurt gemacht haben.
Ja.
Und ich finde das auch. Nein, ich finde das auch für den deutschen Fußball, was Eintracht Frankfurt nicht nur auf dem Platz in Camp Nou gegen eine entwickelnde Barcelona-Mannschaft gemacht hat, aber auch was die Fans gemacht haben. Das war 30.000 bis 35.000 Leute in Barcelona. Ich nicht, weil ich war in Urlaub und eingeladen, aber trotzdem.
Du warst da
und du hast es gesehen. Diese Werbung, dass die Eintracht-Fans und Eintracht gemacht haben in Spanien, das ist überall im ganzen Fußballwelt, ist klasse, klasse, klasse.
Aber du bist in London dabei, ne?
Ich bin in London am Donnerstag, du auch.
Weiß ich noch nicht. Musst du arbeiten oder...
Arbeiten, ja.
Ja?
Aber mit Freude.
Ja, was man arbeiten nennt, so, ne, bei so einem Spiel.
Ja, ja.
So, Jana, du hast noch Geld eingesammelt zum Schluss der Sendung?
Ja, ich sorge jetzt auch noch mal für gute Laune hier auf den letzten Metern, weil hier, das kann man nur positiv sehen. Phrasenschwein wird gefüttert von unserem Publikum, namentlich von Helmut und Scholle, von Uwe Klär, von der alten Garde BVB, die hat sich an der Bar positioniert, von Reinhold Ackermann und Marc Milius und vom Freundeskreis Nordkurve aus Salzgitterbach. Die sitzt mir hier im Rücken. Vielen Dank, danke, über 100 Euro sind zusammengekommen.
So, ich habe jetzt für Ewald und Stefan noch ein Versöhnungsbier bestellt. An der Stelle. Ende der Sendung.
Aber nicht rumschütteln.
Ich wusste gar nicht, dass es wieder Bier gibt. Das finde ich ja wunderbar an der Stelle. Ich danke euch ganz herzlich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Jana, herzlichen Dank. Ist tapfer durchgehalten. Ne? Ja. Morgen geht es schon wieder weiter für dich. Ne? Also freuen wir uns auf die letzten drei Spieltage. Pokalendspiel haben wir auch noch. Da ist ja noch einiges drin. Also ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag zu Hause. Vielen Dank an euch. Ihr habt das gut gemacht, super gemacht. Ja. Wir haben noch ein schönes Programm bei Sport 1. Jetzt geht es gleich wieder weiter mit Bundesliga pur. Also machen Sie sich noch einen schönen Sonntag. Alles, alles Gute und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Prost.